Dieser Audiobeitrag wird von der Universität Erlangen-Nürnberg präsentiert.
Herzlich willkommen zur Vorlesung AT2. Ich habe heute eigentlich nichts Organisatorisches vorne ab. Haben Sie irgendwelche Fragen, die den Ablauf betreffen? Nein, scheint nicht der Fall. Dann können wir gleich einsteigen mit unseren Hausaufgaben. Kurze Wiederholung, also auf die Art und Weise dessen, was wir gestern gemacht haben. Erste Frage: Was ist der Unterschied zwischen Warndelikt, grob unverständig untauglichem Versuch und abergläubischem Versuch? Das klingt ja alles irgendwie so ähnlich, hat alles so zu tun mit Versuchsstrafbarkeit, sind aber doch drei ganz unterschiedliche Dinge. Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Also jetzt im Sinn von, welche Situation haben diese Stichworte sozusagen jeweils vor Augen und wie werden diese Konstellationen jeweils behandelt? Der Erste, der was sagt, hat den Vorteil, dass er sich noch aussuchen kann, was er sagt. Das können natürlich auch alle drei Sachen sagen.
Also ein Warndelikt ist ein Irrtum im rechtlichen Bereich, und zwar so, dass der Täter strenger zu sich selber ist, als die Rechtsordnung eigentlich ist. Sprich, er denkt, sein Verhalten ist verboten, ist es aber in Wirklichkeit gar nicht.
Ganz exakt, da gibt es nichts hinzuzufügen. Vielleicht gleich, wie wird das behandelt?
Das ist straflos.
Das ist straflos, das wirkt nicht tatentschlussbegründend, ist also nicht vorsatzrelevant. Irrtümer im Klammer auf Straf, Klammer zu rechtlichen Bereich, haben wir gesagt, sind nicht vorsatzrelevant. Das gilt sowohl beim Irrtum zugunsten, also Verbotsirrtum, nicht vorsatzrelevant, allenfalls schuldrelevant, aber auch zu Lasten. Gut, Warndelikt haben wir damit. Das nächste war grob unverständig untauglich Versuch. Wollen Sie gleich weitermachen oder sind Sie jetzt nur Spezialistin für das Warndelikt? Gibt ja Leute, die so fürs Wahnhafte? Nein, okay. Nicht nur fürs Wahnhafte, sondern auch für den groben Unverstand. Sehr gut.
Also der untaugliche Versuch ist ein Versuch, der von vornherein nicht zur Vollendung führen kann. Und grob unverständlich ist er, wenn praktisch jedem klar sein muss von vornherein, dass der nicht zur Vollendung führen kann. Dem Täter ist es aber nicht klar.
Wunderbar. Wie wird der behandelt?
Muss ich kurz überlegen.
Vielleicht zunächst, wie wird überhaupt generell der untaugliche Versuch behandelt?
Der untaugliche Versuch ist grundsätzlich strafbar und der grob untaugliche Versuch ist, also da kann die Strafbarkeit entfallen oder vermindert werden.
Genau, 23 Absatz 3, da kann die Strafbarkeit entfallen oder gemindert werden nach dem Ermessen des Gerichts, ganz perfekt. Und dann als drittes, weil Sie gerade so gut dabei sind, abergläubischer Versuch, können Sie das auch noch kurz erklären?
Beim abergläubischen Versuch versucht der Täter, den Erfolg herbeizuführen mit übersinnlichen Mitteln, wo es an sich auch jedem klar sein muss, dass es nicht zum Erfolg führen kann, und der ist dann auch straflos.
Der ist dann auch straflos, wobei nur die Begründungen differieren. Die einen sagen eben, das ist dann auch ein Fall von 23.3, und weil das so klar ist, ist es eben ein Fall von sozusagen zwingend 23.3, nicht fakultativ, und die anderen sagen, das ist schon letzten Endes etwas, was wir aus dem Bereich des staatlichen Strafrechts hinaus definieren müssen. Mit so übersinnlichen Sachen wollen wir uns überhaupt nicht befassen. Auch auf die Gefahr hin, dass der Kollege nach der Stunde die Schultasche ausgeleert wird. So stelle ich mir das eigentlich vor. Die Hausaufgaben präzise auf den Punkt gebracht, die Antworten super. Zweite Frage. Um den O zu töten, hat T gleich am ersten Tag eines 10-tägigen Urlaubs des O in dessen Wohnung eine Sprengfalle installiert, die zu einer Explosion führen soll, sobald jemand die Toilettenspülung bedient. Nach einer Woche bekommt T ein schlechtes Gewissen, nimmt sich vor, am übernächsten Tag diese Sprengfalle wieder zu deinstallieren, also rechtzeitig, bevor der O zurückkommt. Auf dem Weg zu O's Wohnung wird T dann in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, in dessen Folge er 3 Tage im Koma auf der Intensivstation liegt. Als er wieder zu sich kommt und von der Krankenschwester mit einer Tageszeitung versorgt wird, schauen Sie mal, was die letzten Tage so passiert ist, Fußballergebnisse und so weiter, liest er voll Entsetzen einen Bericht über eine Explosion mit tödlichen Folgen am Vortag. Also mit anderen Worten, inzwischen ist der O nicht nur nach Hause gekommen, sondern hat auch die Toilette benutzt und sogar gespült, hat sich T wegen unter anderem Totschlags strafbar gemacht. Wovon hängt es letztlich ab, ob der T für den Tod des O wegen eines vollendeten Totschlags belangt werden kann? Klar ist, er hat irgendwas gemacht, klar ist auch, wir haben einen Erfolgseintritt und klar ist auch, ja, irgendwie ist das kausal geworden, das ohne Zweifel. Was ist aber Voraussetzung dafür, dass er wegen eines vollendeten Totschlags bestraft werden kann für den Tod, der eintritt in dem Moment, in dem er ja, im Koma gerade liegt und dementsprechend ja nicht dran gedacht hat, was hier passieren könnte? Sie gucken mich so mit ganz mutigem Blick an. Haben Sie eine Idee? Heißt das, ich darf Sie fragen?
Ich denke, da geht es um das Problem des unmittelbaren Ansetzens. Wenn wir unmittelbares Ansetzen bejahen, können wir eben wegen dem Versuch bestrafen. Und das Problem ist, dass der Täter aus seiner Sicht...
Ganz kurzer Einschnitt. Das ist im Prinzip richtig, was Sie sagen und was Sie jetzt sagen werden. Unterstelle ich, wird auch richtig sein. Aber nochmal kurz vom Anknüpfungspunkt. Sie sagen, wenn es ein unmittelbares Ansatz ist, können wir ihn wegen Versuchs bestrafen. Aber wir wollen ihn doch, da der Tod ist, sogar wegen Vollendung bestrafen. Vielleicht müsste man diesen Schlenker noch bekommen. Sonst, der Kollege hilft mit dem Schlenker aus und Sie dürfen dann weiter sagen, was Sie eben sagen wollten, ja?
Das Problem ist ja, dass er im Koma liegt und dadurch Umstände nicht kennt, also bezüglich das, was er eigentlich geplant hatte, also den O zu töten mittels dieser Bombe, die im Klo versteckt ist.
Und was ist die Konsequenz daraus?
Das ist dann Vorsatz entfallen, also Tat umstandselt.
Also dass er keinen Vorsatz haben kann in dem Moment, wo die Bombe tatsächlich hochgeht. Und jetzt bringen wir die beiden Sachen zusammen. Wie bringen wir die zusammen? Wenn wir sagen, er hat in dem Moment, wo diese Bombe hochgeht, keinen Vorsatz, dann können wir ihn nur dann wegen des vollendeten vorsätzlichen Delikts bestrafen, wenn tatsächlich dieses Deponieren, und jetzt kommen wir zu Ihrer Prüfung, schon ein unmittelbares Ansetzen ist. Denn wenn das schon ein unmittelbares Ansetzen ist und damit seine Tathandlung abgeschlossen ist, dann spielt es ja keine Rolle im Grunde genommen, ob er im Moment des Erfolgseintritts daran denkt oder nicht. Das sagt uns ja der Paragraph 8 StGB. Wenn wir irgendwo im Gesetz, wie zum Beispiel in 15.16 stehen haben, bei Begehung der Tat, dann meint das bei Durchführung der Tathandlung. Und die entscheidende Frage ist also, anders formuliert, wenn wir uns überlegen, kann dieser spätere Erfolg, obwohl er in einem Zeitpunkt sich ereignet, wo der gar nicht dran denkt, gar nicht dran denken kann, ihm zugerechnet werden. Dafür ist es wichtig, dass seine Tatausführung nicht erst beginnen würde in dem Moment, wo vielleicht der O die Wohnung betritt, denn da hat er wirklich keinen Vorsatz mehr, sondern dass wir wirklich die Tatausführung schon nach vorne verlegen können, in dem Moment, wo er diese Bombe deponiert. Und dann kommt er tatsächlich auf die Frage an, ob das schon ein unmittelbares Ansetzen zum Versuch ist. Wenn es das ist, wird ihm auch die spätere Vollendung zugerechnet. Wenn das noch kein unmittelbares Ansetzen zum Versuch ist und das unmittelbare Ansetzen erst später kommen würde und er diesbezüglich keinen Vorsatz hat, dann kann er jedenfalls nicht wegen eines vorsätzlichen vollendeten Delikts bestraft werden, sondern dann könnte man sagen, das ist allenfalls fahrlässig, dass er irgendwann mal diese Bombe deponiert hat, weil da immer was passieren kann. Und wo ist nun, jetzt sind Sie wieder dran, das Problem mit dem unmittelbaren Ansetzen?
Ich denke, das Problem liegt darin, dass der Täter zwar aus seiner Sicht alles getan hat, damit der Erfolg eintreten kann, aber gleichzeitig noch eine Zeitspanne, diese 10 Tage zwischen dem, was er getan hat und dem Erfolg dann liegen. Und da hatten wir jetzt 2 Theorien, die eine vom BGH, der so eine Wahrscheinlichkeitserwägung macht, wenn der Täter es für wahrscheinlich hält, dass dieser Kausalverlauf, den er angestoßen hat, weitergehen wird. Und ich denke, das ist hier der Fall, weil er ja davon ausgeht, dass der O durch diese Bombe sterben wird, wenn er sie nicht entfernt. Dann bejahen wir unmittelbares Ansetzen. Die andere Theorie, Teile der Lehre waren dann, es kommt nur darauf an, ob der Täter dieses Geschehen aus seinen Händen gegeben hat, dieses in den Händen halten. Und danach hätten wir das auch plus und er hätte auch unmittelbar angesetzt.
Genau, also wir haben hier dieses Problem, diese Frage, die diskutiert wurde unter dem Stichwort unmittelbares Ansetzen zum beendeten Versuch. Beendeter Versuch haben wir gestern auch wiederholt, eigentlich etwas einen Begriff aus der Rücktrittsdogmatik, der zum Ausdruck bringt, dass der Täter schon alles Erforderliche getan hat. Und nun gibt es eben Konstellationen, in denen dieses alles Erforderliche getan haben durch den Täter fraglich ist, ob das trotzdem schon genügt zum unmittelbaren Ansetzen. Warum? Weil wir noch zum einen eine mehr oder weniger lange zeitliche Spanne haben, haben Sie richtig gesagt, und weil zum anderen eben noch diese Opfermitwirkung erforderlich ist. Deswegen wird ja auch gesprochen teilweise von den Fallenfällen. Also der Täter hat dem Opfer eine Falle gestellt sozusagen und das Opfer muss aber noch in die Falle hineintappen. Und da ist dann die Frage, unmittelbares Ansetzen schon in dem Moment, wo die Falle gestellt ist oder vielleicht erst, wenn das Opfer sich irgendwie in der Nähe der Falle befindet. Und wenn wir sagen, wir stellen allein darauf ab, ob das Geschehen aus den Händen gegeben ist, dann hätten wir hier gar kein Problem. Aber selbst wenn wir einschränkend mit dem BGH sagen, wenn da noch eine gewisse Zeit dazwischen ist, dann können wir das nur genügen lassen, wenn auch mit hinreichender Sicherheit der Täter davon ausgeht, dass es dazu kommen wird. Wenn das also nicht ganz vage ist, wie in diesem Bayerwald-Bärwurz-Fall gestern, wo man nicht wusste, kommen die Diebe wirklich nochmal, werden die Diebe ausgerechnet in der Küche dann Schnaps trinken, das sind ja alles große Unwägbarkeiten. Hier die Situation, der O wird sicherlich, wenn er nicht vorher unterwegs mit dem Flugzeug abstürzt, irgendwann in seine Wohnung kommen. Der O wird, selbst wenn er noch so eine robuste Blase hat, irgendwann auch mal seine Toilette benutzen. Er wird, selbst wenn er noch so sparsam mit dem Wasser umgeht, nach der, weiß ich nicht wievielten Benutzung, die Toilette auch spülen. Also mit großer Wahrscheinlichkeit, selbst im Worst Case, wird es irgendwann dazu kommen, dass hier er in die Luft fliegen wird. Deswegen können wir ein unmittelbares Ansetzen zu diesem Zeitpunkt durchaus schon bejahen und deswegen dann auch die Zurechnung letzten Endes dann dieses späteren Erfolges als Erfolg eines Vorsatzdeliktes, weil er im Moment der Tathandlung Vorsatz hatte und die Kausalkette dann weiterläuft. Und das ist auch gemeint, weil die Frage gestern auch nach der Stunde nochmal aufgetaucht war, das ist jetzt auch gemeint sozusagen mit ein Teil dessen, was damit gemeint ist, wenn wir sagen, der Täter trägt nach seinem unmittelbaren Ansetzen das Rücktrittsrisiko und auch das Vollendungsrisiko, also das Risiko des Erfolgseintrittes. Wenn wir sagen, das ist ein unmittelbares Ansetzen, dann kann er sich eben nicht mehr darauf berufen, ich wollte ja zurücktreten, es hat nicht geklappt. Das wäre jetzt nicht unser Fall, aber wäre auch denkbar, so eine Konstellation. Er kann sich aber auch nicht darauf berufen, im Moment der Vollendung habe ich gar nicht mehr dran gedacht, sondern wenn wir ein unmittelbares Ansetzen bejahen, dann trägt er das Risiko, dass es zur Vollendung kommt, wie auch immer und trotz aller Rücktrittsbemühungen gegebenenfalls, die wir hier jetzt ohnehin nicht hätten. Und wenn es dann zur Vollendung kommt, dann wird ihm das eben auch als vorsätzliche vollendete Tat zugerechnet. Gut, so viel zu dem Fall Nummer 2. Dazu noch Fragen? Dann kommen wir zu 3. Ja, in welchen 3 großen Schritten ist der Rücktritt des Alleintäters zu prüfen? Wie prüfen Sie den Rücktritt des Alleintäters?
Also ich schaue erstmal, ob der Versuch fehlgeschlagen ist.
Das bedeutet, grob gesagt?
Wenn ich den Erfolg nehme, die Tatbestandsverwirklichung nicht mehr erreichen kann?
Genau, wenn der Täter davon ausgeht, nach seiner Vorstellung, er kann die Tatbestandsverwirklichung nicht mehr erreichen. 2. Schritt?
Dann schaue ich, ob der Versuch beendet oder unbeendet ist.
Genau, wofür ist das wichtig, ob er beendet oder unbeendet ist?
Für die Rücktrittshandlung.
Genau, für die Frage, genügt es, dass ich bloß nicht weitermache oder muss ich aktiv den Erfolg abwenden oder mich zumindest ernsthaft drum bemühen? Wovon hängt das ab, ob beendet oder unbeendet?
Wenn der Täter glaubt, dass er die Tatbestandsverwirklichung schon mehr oder weniger verwirklicht hat nach seiner Vorstellung, dann ist der Erfolg vollendet, dann ist ein beendeter Versuch.
Genau, also nicht, wenn er denkt, schon den Erfolg herbeigeführt zu haben, aber alles dafür Erforderliche getan zu haben, dann ist der Versuch beendet und dann muss er aktiv irgendwas dagegen tun. Und wenn er denkt, ich habe ohnehin noch nicht alles Erforderliche getan, dann wäre er unbeendet und kann durch bloßes Abstand nehmen grundsätzlich aufhören. Und die 3. Prüfungsstufe wäre dann noch?
Die Freiwilligkeit.
Sehr schön, die Freiwilligkeit. 4. Welche Frage stellt sich bei mehr aktigen Geschehen mit Blick auf das Fehlschlagen des Versuches. Wenn wir ein mehraktiges Geschehen haben, so eine sukzessive Versuchsverwirklichung sozusagen, welches Problem ist dann bei der Frage des Fehlschlagens zu diskutieren?
Man muss dann gucken, welcher Zeitpunkt eigentlich maßgeblich ist. Und da gibt es halt auch 2 Theorien, einmal die Einzelaktstheorie und einmal die Gesamtbetrachtungslehre. Und bei der Einzelaktstheorie guckt man halt eben, wie sie schon sagt, auf jeden einzelnen Akt. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden würge und dann nochmal irgendwie versuche, gegen die Wand zu schlagen oder sowas, dann stelle ich eben auf jede Handlung ab. Und bei der Gesamtbetrachtungslehre guckt man eben, wie das auch bezogen auf den normalen Lebenssachverhalt, ob das alles in einem zusammenpasst.
Was ist für den Täter günstiger?
Die Gesamtbetrachtungslehre.
Genau, die Gesamtbetrachtungslehre, weil ich dann sozusagen am Ende des Geschehens noch für alle einzelnen Akte zurücktreten kann, wenn ich vom letzten Akt zurücktrete. Der folgt die Rechtsprechung. Weiß noch jemand, wissen Sie noch, was das wesentliche Argument für die Rechtsprechung war, warum sie dieser Gesamtbetrachtungslehre gefolgt ist?
Der Opferschutz.
Genau, der Opferschutz mit Blick darauf, dass man eben sagt, wenn der Täter die Möglichkeit hat, noch zurückzutreten, dann, kriminalpolitische Theorie, dann wird er vielleicht das Opfer eher verschonen, als wenn er sagt, es ist eh schon wurscht gewissermaßen. Und deswegen können wir hier diesen durch den Paragraphen 24 unter anderem ja bezweckten Opferschutz, goldene Brücke, Zurückkehr in die Legalität, den können wir zeitlich sozusagen länger ausdehnen. Gut. Das dazu, hierzu oder zu dem, was wir sonst letzte Stunde gemacht haben, noch Fragen, ja?
Ich verstehe bei dem Fall, den wir gemacht haben, gerade unter der Nummer 2, immer noch nicht ganz, warum wir jetzt beim vollendeten Totschlag rausfliegen, beziehungsweise an welcher Stelle?
Warum wir? Wir fliegen beim vollendeten Totschlag nicht raus. Der ist wegen vollendeten Totschlags strafbar, aber die Voraussetzung dafür, dass wir ihn wegen eines vorsätzlichen vollendeten Tötungsdelikts bestrafen können, ist, dass wir diese Handlung, das, was er gemacht hat, schon als unmittelbares Ansetzen betrachten können. Denn wenn wir sagen würden, das wäre noch gar kein unmittelbares Ansetzen, wenn wir also sagen würden, unmittelbares Ansetzen liegt erst vor in dem Moment, wo A, das dort deponiert ist und B, das Opfer in die Nähe gekommen ist, weil es dann hinreichend konkret gefährdet ist, also der O zum Beispiel die Wohnung betritt, dann müssten wir sagen, zu diesem Zeitpunkt liegt er im Koma, da kann er keinen Tatentschluss mehr haben und jedenfalls im Zeitpunkt des unmittelbaren Ansetzens muss ich Tatentschluss haben. Dann könnten wir ihn also nicht wegen des vollendeten Deliktes sozusagen bestrafen, weil dann die Tathandlung zu diesem späteren Zeitpunkt erst wäre und würden sagen, das, was er vorher gemacht hat, dass er die Grundlage dafür geschaffen hat, dass das Opfer irgendwann da in die Nähe kommt, das ist sozusagen nur ein fahrlässiges Verhalten. Dann wäre es also nur eine fahrlässige Tötung. Also mit anderen Worten, wenn wir hier die Situation haben, dass es bei solchen Fallenfällen dann nach einiger Zeit wirklich zur Vollendung kommt, dann prüfen wir das unmittelbare Ansetzen nicht, um zu sagen, gibt es da eine Versuchsstrafbarkeit, sondern wir sagen, letztlich Voraussetzung dessen, dass wir für das spätere Geschehen eine Vollendungsstrafbarkeit annehmen können, ist, dass in diesem ersten Moment schon ein unmittelbares Ansetzen vorliegt, ansonsten kann ihm auch der spätere Erfolg nicht zugerechnet werden. Wäre jetzt natürlich anders und ganz unproblematisch, wenn der T zu Hause sitzen würde, jeden Tag einen Zettel vom Kalender abreißt, wann kommt der O endlich und an einem Tag, wo der O heimkommt, auch sich ganz bewusst ist, heute kommt der O heim, hoffentlich muss er gleich auf die Toilette, sitzt zu Hause, dann würde es keine Rolle spielen, weil dann könnten wir sagen, ist ganz egal, wann das unmittelbare Ansetzen, ob das jetzt schon vor 10 Tagen war oder nach 5 Tagen oder erst kurz vorher. Jedenfalls irgendwann war das gewesen und er hatte auch sozusagen dran gedacht. Nur wenn wir in dem Zeitpunkt, der später in Betracht kommt, eben keinen Vorsatz haben, weil er es vergessen hat, weil er im Koma liegt und so weiter, dann müssen wir uns überlegen, ist es legitim, auch auf diesen frühen Zeitpunkt abzustellen? Und dann wäre quasi, es gibt ja kein vollendetes Delikt, ohne dass man irgendwann mal ins Versuchsstadium eingetreten ist. Der Versuch ist ja sozusagen ein notwendiges Zwischenstadium zur Vollendung und wenn wir nie einen Versuch bejahen können, dann können wir das auch bei der Vollendung nicht zurechnen. Gut, sonst noch Fragen zu den Hausaufgaben oder zu dem Stoff von gestern?
Jetzt zu der Frage, die jetzt gerade schon gestellt wurde, müssen wir dann irgendwie die Prüfung von dem unmittelbaren Ansetzen irgendwo in das vorsätzliche vollendete Begehungsdelikt mit integrieren? Ja, schon irgendwie, aber wo oder wie genau mache ich das dann?
Also ist bei der Frage, wie würde man das aufbaumäßig sozusagen machen? Aufbaumäßig würden Sie ja erstmal beginnen zu prüfen mit der Prüfung des vollendeten Delikts, würden dann sagen, ein Erfolg ist eingetreten plus Tathandlung, dann würden Sie sagen, Tathandlung, kommt hier in Betracht dieses Legen der Bombe im Grunde genommen. Das kann aber, und das wäre dann der Schlenker, dass man schreibt, eine wirklich taugliche Tathandlung, Klammer auf, und nicht nur eine Vorbereitungshandlung, Klammer zu, kann das aber nur dann sein, wenn schon dieses Anbringen der Bombe im Sinn der Versuchsdogmatik ein unmittelbares Ansetzen wäre. Und dann kann man, wenn man will, noch mit einem Satz erläutern, denn wenn man auf einen späteren Zeitpunkt abstellen würde, würde es ersichtlich am Vorsatz fehlen, weil er im Koma gelegen hat. Und dann würden Sie das im Prinzip ganz normal prüfen, wie wenn Sie den Versuch prüfen würden. Also irgendwie müssen Sie diesen Zusammenhang herausstellen. Also sei es, dass Sie jetzt eben sagen, damit es eine taugliche Tathandlung sein kann, das wäre meines Erachtens das das Korrekteste eigentlich, die korrekteste Verortung. Gut, ansonsten vielleicht nur noch der Hinweis hier zu unserem mehraktigen Geschehen, fehlgeschlagenen Versuch. Das ist zwar ein Thema, das es schon ganz, ganz lange natürlich gibt, wo es viel Rechtsprechung dazu gibt, das in der Literatur schon lang und ausführlich behandelt worden ist. Trotzdem ist es interessant, dass man hier sehr, sehr viele Entscheidungen findet, die des Bundesgerichtshofs, wo irgendwelche tatgerichtlichen Entscheidungen aufgehoben werden, sei es, weil das Tatgericht nach Auffassung des BGH zu streng gewesen ist, sei es, dass das Tatgericht nach Auffassung des BGH zu großzügig gewesen ist. Also diese Rücktrittsdogmatik, die ist tatsächlich relativ schwierig, relativ komplex, weil man im Grunde genommen eben immer bei allen möglichen Geschehen, nicht nur bei der Mehraktigkeit, sondern generell bei diesem Fehlschlagen, sich eben wirklich überlegen muss, ist es so, dass tatsächlich der Täter davon ausgehen konnte, jetzt in dieser Situation, dass er den Erfolg nicht mehr herbeiführen konnte. Nur zwei Beispiele dazu, ganz kurz, um Ihnen so zu sehen, was für Fälle bewegen die Praxis. Ein Fall, möglicherweise vom letzten Semester schon erzählt, aber wäre egal, das haben Sie bis dahin ohnehin schon wieder vergessen. Also ein Fall, zwei Jugendliche überfallen einen Kiosk mit einer älteren Dame als Verkäuferin und sagen hier Geld her. Und diese ältere Dame, die sagt, um diese Zeit sollten eigentlich so junge Leute wie ihr gar nicht mehr auf der Straße sein. Schaut mal, dass ihr bitte hier nach Hause kommt, Sandmann ist schon vorbei, so ungefähr. Die beiden ziehen hier mit jetzt im übertragenen Sinn, nicht im wörtlichen, eingekniffenen Schwänzen davon und gehen nach Hause. Tatgericht gesagt, fehlgeschlagener Versuch, die wollten hier die Frau überfallen, aber die Frau hat sich nicht einschüchtern lassen, deswegen konnten sie den Erfolg nicht herbeiführen. Der BGH sagt, denke ich, ganz zu Recht, hat es nicht freigesprochen, aber eben aufgehoben und hat gesagt, also das müsstest du, liebes Tatgericht, doch ein bisschen genauer prüfen. Wir haben hier zwei kräftige junge Männer, ich glaube sogar mit Messer und Knüppel bewaffnet und auf der anderen Seite eine zwar resolute, aber doch deutlich schwächere ältere Dame. Ist es nun wirklich so, dass die beiden davon ausgegangen sind, mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wären sie nicht mehr in der Lage gewesen, hier das Geld aus der Kasse an sich zu bringen? Das bedarf doch einer näheren Begründung. Hätte es nicht sein können, dass sie einfach aufgrund dieses Misserfolgs so ein bisschen zwar entmutigt gewesen sind und gesagt haben, schau mal, so Verbrechen lohnt doch nicht oder wie auch immer. Also im Grunde genommen allein die Tatsache, dass es eben nicht zum Erfolg kommt, muss noch nicht automatisch heißen, dass der Täter wirklich davon ausgegangen ist, selbst wenn ich es wollte, das ist ja das, was den fehlgeschlagenen Versuch kennzeichnet, ich kann das nicht, obwohl ich es wollte. Zweites Beispiel, auch eine aktuellere BGH-Entscheidung, vielleicht so zweieinhalb Jahre alt. Da ist es um den Fall gegangen, ich glaube, ich habe mir auch in der Vorlesung schon mal berichtet, A und B fahren gemeinsam im Auto, geraten in Streit. Der A zieht eine Waffe und schießt auf den B, um ihn zu töten, obwohl der B relativ nah bei ihm sitzt, nämlich auf dem Beifahrersitz, trifft er ihn nicht, kann sogar noch aus dem Auto springen, also die hatten geparkt zu diesem Zeitpunkt und läuft davon. Der A schießt ihm noch irgendwie zwei oder dreimal hinterher, trifft ihn wieder nicht und fährt dann mit seinem Wagen so ein bisschen am Waldrand entlang, wo der B sich in Sicherheit gebracht hat. Dann kommt der B aus dem Wald gelaufen. Der A sieht, ah ja, da kommt der B, fährt ihm hinterher, schießt noch ein weiteres Mal auf ihn, trifft ihn wieder nicht. B läuft wieder davon, A fährt ihm hinterher und sagt, aus dem Auto ruft er so raus, du, das war jetzt auch nicht so gemeint, war jetzt auch nicht richtig, tut mir leid, dass ich auf dich geschossen habe, komm, steig ein, das hat ja keinen Sinn, läufst hier, holst dir noch einen Schnupfen draußen im Wald, es ist kalt, der B steigt ein, nach kurzer Zeit streiten sie sich und er versucht dann wieder auf den B zu schießen. Aber lassen wir mal diesen letzten Komplex weg. Hinsichtlich dieser ersten Komplexe, dieser Schüsse, hat das Tatgericht auch angenommen, dass wir zwar einen Rücktritt vom Versuch möglicherweise für den letzten Teilakt, für die letzten Schüsse haben, aber dass eben die ersten Schüsse davon nicht mit umfasst sind, weil es gesagt wird, in dem Moment, wo der aus dem Auto rausspringt, da ist ja sozusagen schon mal das erste Mal der Versuch fehlgeschlagen und wenn der dann davon wegläuft und der erst nochmal hinterher schießt, aber dann nicht mehr hinterherkommt, weil er von den Wald läuft, wo der A nicht hinterherkommt, haben wir den zweiten Fehlschlag und eigentlich erst, als er wieder auftaucht von diesem dritten Schuss, da ist er dann strafbefreiend zurückgetreten. Hier hat auch der BGH gesagt, das müsstet ihr nochmal genauer prüfen. Zum einen müsstet ihr euch die Frage stellen, ob das nicht vielleicht insgesamt ein Gesamtgeschehen ist. Wir haben doch in einem begrenzten raumzeitlichen Zusammenhang hier eben diese Schüsse der Reihe nach. Da könnte man doch dran denken, ob das nicht vielleicht letztendlich ein Gesamtgeschehen ist, von dem man ohnehin insgesamt zurücktreten kann durch diesen letzten Rücktritt. Oder wenn es Einzelakte sind, müssten wir auch prüfen, ob nicht für diese Einzelakte ein freiwilliger Rücktritt vorgelegen hat. Denn immerhin, wenn er auf ihn schießt und der läuft da hier in den Wald und er fährt ihm hinterher und schießt auf ihn, dann ist er doch auch nicht ausgeschlossen, wenn er noch die Waffe hat, dass er ihm vielleicht hinterherläuft. Der B ist ohnehin angeschossen gewesen und so weiter. Also mit anderen Worten, einfach, es geht nicht darum, dass ich diesen einen Fall auswendig lerne, aber ich denke, das ist ganz anschaulich, dass man sieht, wenn man so ein komplexes, mehraktiges Geschehen hat, das kann man sicherlich immer in die eine oder andere Richtung deuten. Und für die Praxis ist das natürlich ein viel größeres Problem bis zum gewissen Grad als für Sie. Denn Sie bekommen in der Klausur von mir ein Sachverhalt, wo dann drin steht, dabei ging er davon aus, dass er das jetzt nicht mehr schaffen könnte. Oder es steht drin, dabei ist er davon ausgegangen, wenn er ihm jetzt hinterhergefahren wäre, hätte er noch sehr gute Chancen gehabt, ihn erschießen zu können. Da haben Sie das eindeutig drinstehen. Für die Praxis ist es natürlich deutlich schwieriger, denn wenn wir eben sagen, die Rücktrittsvoraussetzungen sind subjektiv aus der Sicht des Täters zu bestimmen, dann hat der Richter hier ja im Grunde genommen genauso natürlich wie bei einer Vorsatzprüfung, aber dieses Problem, woher weiß ich, was der gedacht hat? Wie kann ich meine Überzeugungsfindung begründen? Dieses Problem haben wir schon beim Vorsatz, etwa bei der Abgrenzung dolus eventualis, bewusste Fahrlässigkeit, wobei es da teilweise vielleicht sogar noch leichter ist, dass man sagt, wenn bestimmte Geschehen stattfinden, bestimmte objektiv gefährliche Gewalthandlungen, dann spricht eben viel dafür, dass der vorsätzlich gehandelt hat oder nicht vorsätzlich gehandelt hat. Aber diese Vorstellung des Täters, der nicht weiterhandelt, geht er jetzt in der Situation davon aus, den Erfolg noch herbeiführen zu können oder nicht? Das ist etwas, wofür wir manchmal oder in manchen Fällen auch sehr wenig objektive Anhaltspunkte letzten Endes haben, sodass das dann wirklich ja, mehr oder weniger schwierig natürlich auch für die Praxis ist, beziehungsweise umgekehrt, wo man sich dann mitunter fragt, wenn man so Entscheidungen liest, wie sich hier angeblich der Angeklagte eingelassen haben soll, damit das dann zu einem fehlgeschlagenen Versuch führt, wo man sagt, man kann eigentlich nur die Hoffnung haben, dass er in dem Moment nicht anwaltlich vertreten gewesen ist, weil wenn er anwaltlich vertreten gewesen ist und sich trotzdem so eingelassen hat, dann wäre das ein schlechtes Zeichen für seinen Verteidiger, ein schlechtes Zeugnis, das hier ausgestellt würde. Fragen 5 und 6 bei den Hausaufgaben behandeln wir heute nicht, weil wir den Stoff auch gestern noch nicht behandelt haben. Das ist immer das Problem, wenn ich versuche am Mittwoch, damit die Sachen dann schnell fertig sind, es vorher schon die Wiederholungsfragen zu machen, damit sie dann sozusagen mittags gleich postwendend eingestellt sind, dann komme ich vielleicht doch in der Vorlesung nicht so weit, wie ich dachte. Wenn jemand von Ihnen die Fragen 5 und 6 schon zu Hause bearbeitet haben sollte, erstens, man lernt nie umsonst im Leben, zweitens, Sie werden natürlich heute in den Hausaufgaben sein. Gut, dann kommen wir, wenn Sie sonst nichts mehr haben, zum neuen Stoff. Ja, scheint nicht der Fall zu sein. Wir waren gestern vom Tatentschluss über das unmittelbare Ansetzen bis zum Rücktritt gekommen, haben den Rücktritt insgesamt kurz wiederholt, nochmal Rücktrittsschema und so weiter, welche Punkte sind zu prüfen und sind dann zu einigen weiterführenden Fragen gekommen. Weiterführende Fragen, fehlgeschlagener Versuch, das war zum einen jetzt hier diese Sache eben maßgeblicher Zeitpunkt bei mehraktigen Delikten. Das ist eine wichtige Sache, das ist eine Sache, die ganz häufig auch in Klausuren bis in Staatsexamen hinein vorkommt. Das muss nicht mal so sein, dass der Klausurersteller da unbedingt einen riesengroßen Schwerpunkt drauf sehen möchte, wo sie über Seiten hinweg sich zwischen diesen beiden Auffassungen entscheiden müssen, sondern es ist halt einfach so, dass man, wenn man einen Klausursachverhalt stellt, manchmal mehr oder weniger unwillkürlich zwei Anläufe letzten Endes des Täters irgendwie hat, sodass sich dann diese Rücktrittsfrage hier stellt, beziehungsweise dass eben einfach das Geschehen noch nicht zu Ende ist oder es noch weitere Handlungsmöglichkeiten geben würde, ganz ohne böse Absicht des Klausurerstellers, aber dann müsste man dazu zumindest kurz Stellung nehmen. Also das ist wirklich ein häufiger Punkt, mehraktige Geschehen, wie ist dieser Zeitpunkt des Rücktritts zu bestimmen. Wesentlich weniger häufig ein Klausurproblem ist nach meiner festen Überzeugung der nächste Punkt, trotzdem sei er hier zumindest kurz angesprochen, nämlich Stichwort rechtliches Fehlschlagen. Soll auch ein rechtliches Fehlschlagen einen Rücktritt ausschließen? Jetzt ist die Frage, was bedeutet rechtliches Fehlschlagen? Rechtliches Fehlschlagen bedeutet, der Täter kann das, was er eigentlich tun möchte, noch erfüllen, aber verwirklichen, er kann seine tatsächlichen Handlungsziele erreichen, aber aus gewissen rechtlichen Gründen ist es so, dass er sein Verhalten sozusagen nicht als Straftatbestand verwirklichen kann, weil dem irgendetwas entgegensteht. Beispiel dazu aus der Rechtsprechung. Und schon allein die Wahl des Beispiels wird Ihnen zeigen, warum diese Art von Fällen eher selten in Klausuren drankommen. Also, A möchte die O vergewaltigen. Er trifft sie also irgendwie, weiß ich, abends auf einem Feldweg, wo sie beim Joggen ist und fällt über sie her. Sie merkt auch sofort, was der A vorhat und sie denkt, jetzt wäre es wichtig, irgendwie Zeit zu schinden, in der er mich in Ruhe lässt, damit wir irgendwo hinkommen, wo ich vielleicht um Hilfe rufen kann. Und um das zu machen, sagt sie, ach A, wie gut, dass du gerade mich triffst. Ich hatte in der letzten Zeit Pech mit den Männern, ich hatte schon lang keinen Mann mehr, also irgendwie... Das ist eigentlich ganz prima, dass du hier jetzt kommst, aber auf dem Feldweg, das ist doch auch ziemlich ungemütlich. Wollen wir nicht irgendwo hingehen, wo es ein bisschen schnuckliger ist? Und der A sagt, wow, heute ist mein Glückstag, wie schön, gehe ich mit. Und als sie dann irgendwie Richtung Stadt gehen, kommt da irgendwie Hilfe, sie ruft um Hilfe, das wird aufgeklärt. Frage, hat sich der A wegen eines Vergewaltigungsversuchs strafbar gemacht oder ist er dadurch, dass er am Feldweg eben seinen Plan nicht weiterverfolgt hat, strafbefreiend zurückgetreten? Auf den ersten Blick würde man sagen, na gut, er wollte sie hier vergewaltigen auf dem Feldweg, hat das nicht gemacht. Klassischer Fall des Rücktritts, aber jetzt eben das Problem rechtliches Fehlschlagen. Konnte der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat sein Ziel noch erreichen? Nach seiner Vorstellung von der Tat, der Paragraf 177, sexuelle Nötigung, beziehungsweise 177 Absatz 2, besonders schwerer Fall in Gestalt der Vergewaltigung, setzt voraus ein Nötigungselement, setzt voraus, dass hier die sexuelle Handlung gegen den Willen der Frau erzwungen wird. Nach seiner Vorstellung von der Tat, subjektiver Horizont wieder jetzt, nach seiner Vorstellung von der Tat, hatte die O aber überhaupt nichts mehr dagegen. Das heißt, er ist eigentlich davon ausgegangen, ich kann sie gar nicht mehr vergewaltigen. Also das hat er so nicht gedacht, aber er ist davon ausgegangen, ich kann sie gar nicht dazu nötigen, jetzt hier irgendwie mit mir zu schlafen, denn sie möchte das ja selbst. Also gewissermaßen aus rechtlichen Gründen ist, obwohl er sein Ziel, Ausübung des Beischlafs mit der O, nach seiner Vorstellung durchaus erreichen konnte, wäre dieses Ziel nach seiner Vorstellung keine Straftat mehr gewesen. Also die Frage, führt dieses rechtliche Fehlschlagen, in Anführungszeichen, das aus Rechtsgründen aufgrund ihres von ihm irrtümlich angenommen, ihm erfolgreich vorgespielten Einverständnisses, er eben davon ausgegangen ist, dass das, oder er sich eine Situation vorstellt, die, wenn sie wirklich so wäre, den Tatbestand des § 177 StGB nicht erfüllen würde. Die überwiegende Auffassung sagt meines Erachtens letztlich zu Recht, nein, ein solches rechtliches Fehlschlagen schließt den Rücktritt nicht aus. Zum einen könnte man sagen, wenn es denn dann wirklich zum Geschlechtsverkehr kommen würde, wäre es ohnehin begrifflich komisch, von einem Fehlschlagen des Versuches zu reden. Er hat ja das bekommen, was er wollte, wobei wir dieses Argument vielleicht nicht überbewerten sollten, denn Fehlschlag, das steht ja nirgendwo im Gesetz. Also wenn wir sagen, das ist ja eigentlich gar kein Fehlschlag, ja, der fehlgeschlagene Versuch steht ja ohnehin auch nicht im Gesetz. Also wir können nicht sagen, das lässt sich nicht unter den fehlgeschlagenen Versuch subsumieren. Wir können nicht unter den Begriff subsumieren, der im Gesetz nicht drunter steht. Also das ist vielleicht das schwächere Argument. Das bringt vielleicht nur zum Ausdruck so, wertungsmäßig, worum es geht, nämlich zum einen, dass ja eben das eigentliche Handlungsziel letzten Endes vom Täter noch erreicht werden kann, das zum einen und zum anderen auch so ein gewisser wertungsmäßiger Vergleich. Wenn wir uns vorstellen würden, dass der A irrtümlich, es ist sowas ja in einer Klausur denkbar, beziehungsweise es ist... Also das heißt nicht, dass wir so einen Fall in der Klausur dranbringen, aber ich meine, man könnte in einem Sachverhalt, könnte man ja reinschreiben, dass das so ist, beziehungsweise es ist vielleicht im richtigen Leben zwar unwahrscheinlich, aber es wäre nicht völlig widerlegbar, dass der A von Anfang an irrtümlich von einem Einverständnis seines Opfers O ausgegangen ist. Also gerade wenn wir irgendwie so Fälle haben, vielleicht auch sexuelle Übergriffe innerhalb von bestehenden oder gerade erst zu Ende gegangenen Beziehungen, ist das ja durchaus ein Argument, andere würden vielleicht sagen eine Schutzbehauptung, die dann nicht häufig vorgebracht ist. So, ja, ich habe gedacht, er oder beziehungsweise meistens sie hat das ja gewollt und so ein bisschen geziert hat sich schon immer, aber hat nie gesagt, dass sie das irgendwie dann so gestört hat. Also mit anderen Worten, wenn er von Anfang an, vom Beginn der Tatbegehung, irrtümlich von einem Einverständnis ausgegangen wäre, dann hätten wir hier ersichtlich keine Strafbarkeit, denn dann würde ja diese Annahme des Einverständnisses wozu führen? Es würde dazu führen, dass er sich ein tatbestandsausschließendes Einverständnis vorstellt und dass ihm damit der Tatbestandsvorsatz fehlt. Dann wäre es aber doch schon eigentlich komisch, dass sozusagen der gleiche Gedanke, der eine Minute vor Beginn der Tatausführung sogar dazu führen würde, dass wir sagen, es gibt überhaupt keinen Tatentschluss, es gibt überhaupt keinen Vorsatz, dass diese gleiche Vorstellung, nur weil sie kurz nach unmittelbarem Ansetzen hervorgerufen worden ist, jetzt sich nicht nur nicht zu seinen Gunsten, sondern sogar zu seinen Lasten auswirken soll, dahingehend, dass ein fehlgeschlagener Versuch vorliegt. Deswegen denke ich im Ergebnis in diesen Fällen richtig, keinen fehlgeschlagenen Versuch anzunehmen. Eine andere Frage ist trotzdem, ob er deswegen erfolgreich zurückgetreten ist. Denn wenn wir sagen, rücktreten bedeutet auch beim unbeendeten Versuch zumindest das endgültige Aufgeben des Tatplans, könnte man sagen, und das wäre jetzt Tatfrage, wenn er von diesem Angebot der O so überwältigt wäre, dass er sagt, ja, das ist ja auch viel schöner, wenn sie auch sagt, sie will es und gegen ihren Willen würde ich das ohnehin nie mehr wollen, dann hätten wir einen Rücktritt. Wenn er dagegen sagt, naja gut, wenn sie jetzt auch noch das passende Ambiente und ein bisschen stimmungsvolle Musik dazu bietet, umso besser, aber wenn sie es anders überlegt, dann werde ich sie trotzdem hier auf dem Weg dann gewaltsam mir nehmen, dann hätten wir gar kein richtiges Aufgeben des Tatentschlusses. Dann würde dieses Aufgeben des Tatentschlusses unter dem Vorbehalt letzten Endes stehen. Das heißt, im Ergebnis vielleicht, in diesem Fall, wie ich ihn eben geschildert habe, trotzdem kein unmittelbares, Rücktritt, kein erfolgreicher mangels Aufgebens, aber eben nicht scheiternd am fehlgeschlagenen Versuch. Wie gesagt, eine sehr, auch etwas singuläre Konstellation, weil wir das eben letzten Endes nur bei den gar nicht so häufigen Delikten haben, bei denen wir so ein tatbestandsausschließendes Einverständnis haben, weil wir hier eben diese Fehlvorstellung des Täters über das Einverständnis zu einem rechtlichen Fehlschlagen führen könnte. Wesentlich wichtig, also zunächst dazu noch Fragen, rechtliches Fehlschlagen. Wesentlich wichtiger wieder die nachfolgende Konstellation oder die nachfolgenden Konstellationen. Wir sprechen jetzt hier noch über einige weitere Sonderprobleme beim Rücktritt. Ich habe sie deswegen weitere Sonderprobleme genannt, weil gar nicht so ganz klar ist, wo wir die in unserem Schema einordnen würden. Ob das eine Frage des Fehlschlagens ist, eine Frage beendet, unbeendet, beziehungsweise genügt das bloße Aufhören beim unbeendeten Versuch, eine Frage der Freiwilligkeit. Man könnte die teilweise an unterschiedlichen Stellen verorten, kann sie aber meines Erachtens zumindest teilweise auch außerhalb dieses Prüfungsschemas einfach anbringen, zumal das ja ohnehin nicht vom Gesetz ganz deutlich vorgegeben ist, sondern ein Prüfungsschema ist, was von der Lehre entwickelt worden ist. Das erste dieser Sonderprobleme beim Rücktritt ist das Problem der sogenannten außertatbestandlichen Zielerreichung. Worum geht es bei der außertatbestandlichen Zielerreichung? Es geht darum, dass der Täter einen bestimmten deliktischen Erfolg in Kauf nimmt, es ihm aber gar nicht in erster Linie wirklich um den Eintritt genau dieses Erfolges geht, sondern er mit seiner Handlung vor allem ein sonstiges, ein sogenanntes außertatbestandliches Ziel erreicht. Die Leitentscheidung dazu des großen Strafsenats, nachher ist sie unten ja auch auf der Folie zitiert, die Fundstelle ist aber auch im Skript drinnen, die Leitentscheidung des großen Strafsenats in einer ganz wichtigen Konstellation dieser außertatbestandlichen Zielerreichung in den sogenannten Denkzettelfällen hat grob gesagt so abgespielt in einer Unterkunft für Obdachlose und Asylbewerber, das tut mir jetzt leid, dass es da gespielt hat, das ist nicht, dass ich sage, das kommt dort häufiger vor, war halt in dem Sachverhalt einfach so, ist also keine politische Aussage mit verbunden. In dieser Unterkunft ist es zum Streit gekommen zwischen A und B. Der A hat gedacht, er ist der Platzhirsch hier, er ist derjenige, der zu sagen hat, was, und alle anderen müssen das so machen, und der B hat diese Macht irgendwie etwas in Frage gestellt, und um dem B zu zeigen, dass erstens er, A, der Chef ist und zweitens B ihm zu gehorchen hat und er dem B einen Denkzettel, daher Denkzettelfälle, Denkzettel verpassen wollte, hat also der A dem B ein, ich glaube, Messer mit einer Klingenlänge von 38 Zentimeter, so ist es da geschildert in der amtlichen Sammlung, in den Bauch gestochen, hat das Messer einmal um die eigene Achse gedreht und hat es wieder herausgezogen. Während er das gemacht hat, ging es ihm nicht darum, den B zu töten. Er wollte ihm in erster Linie einen Denkzettel verpassen, hat aber billig in den Kauf genommen, klar, wenn der B dann dabei drauf geht, mir ist es letztlich egal. Ich mache das nicht, um ihn zu töten, aber mir liegt auch ersichtlich nichts an ihm. Ja gut, wenn jemand etwas an einem liegt, dann sticht man ihm kein Messer mit 38 cm Klingenlänge in den Bauch und dreht das einmal um. Als er das Messer dann rausgezogen hat, ist er davon ausgegangen, dass der B zwar verletzt, aber wohl nicht lebensgefährlich verletzt ist, dass er also ohne weiteres jetzt hier überleben würde, auch ohne, dass er jetzt irgendwas macht, weil der B auch den Eindruck gemacht hat, dass ob er noch ohne weiteres allein in der Lage wäre, irgendwie zum Arzt zu gehen, einen Arzt zu alarmieren und so weiter und so weiter. Und der A hat ihn jetzt dann ja, in Frieden gelassen und ist gegangen, weil er gesagt hat, mein Ziel, außer tatbestandliches Ziel, ihm einen Denkzettel zu verpassen und auch allen anderen Anwesenden zu zeigen, was mit ihm passiert, wenn sie nicht das machen, was ich sage. Dieses Ziel habe ich ja erreicht. Frage ist dann nun von diesem Tötungsversuch, wie gesagt, bedingten Tatentschluss, bedingten Vorsatz zum Totschlag hatte er, ist er von diesem Tötungsversuch erfolgreich dadurch zurückgetreten, dass er nicht weiter gehandelt hat. Erste Frage, fehlgeschlagener Versuch, ist der A davon ausgegangen, dass er den Erfolg noch hätte herbeiführen können? Na nun hat er einmal schon ordentlich zugestoßen, wir wissen nicht, warum er davon hätte ausgehen sollen, dass er nicht noch ein zweites Mal zustoßen kann, fehlgeschlagener Versuch wohl minus. Ist der Versuch beendet oder unbeendet? Er geht davon aus, dass diese Verletzung zwar schwer, aber nicht unmittelbar tödlich ist. Von daher geht er nicht davon aus, schon alles Erforderliche getan zu haben. Unbeendeter Versuch, bloßes Nicht-Weiterhandeln reicht. Und Freiwilligkeit des Rücktritts. Wir haben gesagt, die Freiwilligkeit muss erstmal nicht auf sittlich hochstehenden Gründen beruhen, sondern einfach eine autonome Entscheidung sein. Das ist seine autonome Entscheidung. Er hätte ja auch weiterhandeln können. Von daher würden wir jetzt sagen, Rücktritt, wenn wir diese drei Punkte prüfen, plus. In Fällen wie diesem ist es aber gleichwohl umstritten, ob der Täter zurücktreten kann, beziehungsweise war, insbesondere bis zu dieser Entscheidung des Großen Strafsenats umstritten. Teile der Literatur sagen noch heute und sagten auch vor dieser Entscheidung und vor dieser Entscheidung, deswegen ist es dann auch zur Entscheidung des Großen Strafsenats gekommen, ist das auch in Reihen des BGH teilweise vertreten worden, haben gesagt, in solchen Fällen, in denen das außertatbestandliche Handlungsziel erreicht worden ist, der Täter nur mit dolus eventualis hinsichtlich des späteren Erfolges gehandelt hat, kann er nach Erreichung des Handlungsziels nicht mehr zurücktreten. Warum? Im Grunde genommen hat er das erreicht, was er wollte. Wir haben hier eigentlich keinen irgendwie honorierungswürdigen Verzicht. Rücktritt, damit belohnen wir doch jemanden, der etwas macht, was wir für honorierungswürdig halten. Wenn der ohnehin erreicht hat, was er wollte und gar keine echte Motivation gehabt hätte, warum hätte er nochmal zustechen sollen, dann haben wir nichts, was wir irgendwie honorieren können. Deswegen letzten Endes keine Rücktrittsmöglichkeit. Jedenfalls aber keine Rücktrittsmöglichkeit beim unbeendeten Versuch durch bloßes Nicht-Weiterhandeln. Teilweise ist gesagt worden, wenn er dann wenigstens Rücktrittsbemühungen anstellen würde, wie beim beendeten Versuch, dann könnte man da noch drüber reden, aber jedenfalls nicht Rücktritt durch bloßes Nicht-Weiterhandeln. Die überwiegende Auffassung mittlerweile in der Literatur und letztlich auch die siegende Auffassung im BGH, also sprich dann die Rechtsprechung des Großen Strafsenats, die sieht das anders und sagt, eine außertatbestandliche Zielerreichung steht einem Rücktritt nicht in Betracht. Warum? Hauptargument ist der Wortlaut des Paragraphen 24. Paragraph 24 spricht davon, dass der Täter die Tat aufgeben muss. Und was, so fragt diese Auffassung, soll die Tat denn sein? Sinnvollerweise kann das doch nur der gesetzliche Tatbestand sein. Alles andere wäre viel zu unscharf, viel zu unbestimmt. Das können nicht irgendwelche außertatbestandlichen Handlungsziele sein. Wenn aber diese Tat, die aufgegeben wird, also in diesem Fall jetzt hier das vorsätzliche Tötungsdelikt, der Tatbestand des vorsätzlichen Tötungsdeliktes, wenn das aufgegeben wird, dann sagt das Gesetz unmissverständlich und klar, dann wird der Täter straffrei. Wenn wir jetzt hier entgegen dem Gesetzeswortlaut diese Straffreiheit dem Täter verwehren würden, dann verstieße das gegen Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, ähnlich wie wir das gesagt hatten auch beim Ausnahmemodell Actio Libera in Causa. 103 Absatz 2 Grundgesetz sagt nicht nur, ich darf die Strafbarkeit nicht begründen mit Dingen, die nicht im Gesetz stehen, sondern 103 Absatz 2 Grundgesetz sagt auch, ich darf Strafbarkeitsausschlüsse nicht aushebeln mit Dingen, die nicht im Gesetz stehen. Wenn im Gesetz drinsteht, Rücktritt führt zu Straflosigkeit, Anforderungen des Rücktritts sind das und das und das und diese Anforderungen sind erfüllt, dann kann ich nicht contra legem sagen, ja, aber irgendwie habe ich trotzdem ein schlechtes Gefühl an dieser Stelle. Das muss man dazu sagen, der Paragraph 24 ist ja wie im Grunde genommen die meisten Vorschriften des allgemeinen Teils ohnehin so weit und dehnbar, dass man sehr, sehr leicht Anknüpfungspunkte findet, um ihn so oder so auszulegen. Und wenn man nun schon keinen vernünftigen Anknüpfungspunkt findet, den anders auszulegen, dann spricht viel dafür, dass das eben auch ein sehr, ja, sehr klares Ergebnis letztlich ist. Und dann kann man eben hier nicht über den Wortlaut hinaus das dann einschränken. Die Gegenauffassung würde sagen, wir machen das so am Begriff des Aufgebens fest. Aufgeben beinhaltet eben auch, ich verzichte auf etwas, ich habe das noch nicht erreicht, was ich möchte, aber ich denke, also ich halte das für richtig, was auch der große Strafsenat sagt, wir dürfen das nur beziehen eben auf Tatbestände, die verwirklicht werden sollen, weil Tat im Sinne des Paragraphen 24 nur das sein kann. Es kommt noch was weiteres hinzu. Dieses Problem stellt sich so in dieser Schärfe zu sagen, ihm ist es darauf ja gar nicht in erster Linie angekommen. Er hatte ja vorrangig ein außertatbestandliches Handlungsziel, nur in Fällen, in denen der Täter hinsichtlich des aufgegebenen Tatbestandes mit dolus eventualis gehandelt hat. Hätte der A gesagt, mir ging es darum, wirklich den O zu töten, der hat sich mir widersetzt, dafür hat er den Tod verdient. Im Moment des Zustechens hatte ich Absicht, dolus directus ersten Grades, ihn zu töten. Nach dem Zustechen habe ich es mir wieder anders überlegt. Dann wäre eigentlich völlig klar, dass er wirklich etwas aufgibt, was er vorher vorgehabt hat, dass er darauf verzichtet, ihn zu töten. Es war ihm ja gerade um den Todeserfolg gegangen. Und das wäre jetzt ein komisches Ergebnis, dass wir sagen, der Täter, der mit dolus directus beginnt zu handeln, der kann zurücktreten und derjenige, der in Anführungszeichen nur mit dolus eventualis handelt, der also von Anfang an viel weniger kriminelle Energie an den Tag gelegt hat, der kann nicht zurücktreten, wäre also offensichtlich auch ein etwas absurdes Ergebnis. Deswegen spricht viel dafür, hier zu sagen, keine Schlechterstellung des Täters mit dolus eventualis, Opferschutz und vor allem Wortlaut des Paragraphen 24 StGB in diesen Fällen der außertatbestandlichen Zielerreichung einen Rücktritt zuzulassen. Kurze Ergänzung noch, steht jetzt nicht auf der Folie, das gilt auch in umgekehrten Konstellationen. Man könnte sich den Fall ja auch umgekehrt vorstellen, dass man sagt, das außertatbestandliche Handlungsziel ist nicht schon erreicht worden, sondern der Täter stellt fest, ich kann zwar meinen Taterfolg noch herbeiführen, kann aber mein außertatbestandliches Handlungsziel nicht mehr erreichen. Ist das vielleicht ein Fall dann des fehlgeschlagenen Versuches, weil der Täter ja nur deswegen aufhört, weil er das, was er erreichen möchte, sieht, er kann das nicht mehr erreichen und kann deswegen nicht zurücktreten? Nein, hier müsste man meines Erachtens konsequenterweise auch sagen, wenn wir fragen beim fehlgeschlagenen Versuch, kann der Täter die Tat nicht mehr vollenden, dann kann das nur bedeuten, kann er den gesetzlichen Tatbestand nicht mehr vollenden. Also kleines Beispiel, der A überfällt den B in der festen Annahme, das sei in Wahrheit eigentlich der O, und den O überfällt er deswegen, weil der O bei einem am nächsten Tag stattfindenden Wettbewerb, ganz egal, Jugend musiziert oder Wettrechnen, Gedächtniskünstler, was auch immer, sein größter Konkurrent ist. Er überfällt ihn, um ihn zu töten, damit er diesen Wettbewerb gewinnt, während er damit befasst ist, hier den B, der des Weges kommt, und auf den er sich geworfen hat, zu töten, ergo in persona, wäre klassische Konstellation, unbeachtlicher Irrtum, den zu töten, stellt er fest, hoppla, das ist ja gar nicht der O, das ist ja der B, der beherrscht nicht mal irgendwie den Zahlenraum bis 10, der ist jetzt eigentlich nicht der Konkurrent, der für mich wichtig wäre gewesen für diesen Rechenwettbewerb, dass ich den O töte, naja, dann höre ich halt auf und lasse den B jetzt leben, weil das bringt mir sowieso nichts. Sein außertatbestandliches Handlungsziel, den großen Konkurrenten beim Rechenkönig am nächsten Tag auszuschalten, das kann er nicht mehr erreichen, ist deswegen sein Versuch fehlgeschlagen. Ich würde sagen, nein, wenn wir sagen, ergo in persona unbeachtlich, Vorsatz hat sich auf diese Person konkretisiert, dann müssen wir konsequenterweise sagen, das, was eigentlich sein Wille war, das war diese Person, auf die sich der Vorsatz konkretisiert hat, zu töten, das ist der Tatbestand, den er verwirklichen möchte, den kann er auch noch verwirklichen, dass ihm das nichts bringt, das steht auf einem anderen Blatt, aber den kann er noch verwirklichen, und aus diesem Grunde ist dann auch der Versuch nicht fehlgeschlagen, und wenn er jetzt aufhört und den O verschont, dann wäre das eben gleichwohl dann ein erfolgreicher Rücktritt. Gut, Exkurs zu Ende. Zu den außertatbestandlichen Zielerreichungen noch Fragen von Ihrer Seite? Wie gesagt, das ist eine gar nicht seltene Konstellation, sei es, wenn irgendwie im Sachverhalt was drinsteht von, er wollte ihm einen Denkzettel verpassen oder dergleichen, dann spricht viel dafür, dass der Aufgabensteller so eine Konstellation schon vor Augen hatte. Sei es vielleicht auch, ohne dass man das so ganz bewusst ansteuert, man muss ja irgendwie in den Sachverhalten, die man stellt, motivieren, dass der A den B tötet. Also irgendein Grund muss es dafür normalerweise geben und das wird dann oft so ein außertatbestandliches Handlungsziel sein und dann kann sich das auch mehr oder weniger zufällig aus der Eigendynamik der Geschichte ergeben, dass dieser Punkt zu prüfen ist. Nächstes Rücktrittsproblem, das hatten wir schon angesprochen, als wir über das erfolgsqualifizierte Delikt in diesem Semester gesprochen hatten, Rücktritt vom erfolgsqualifizierten Versuch, also Grunddelikt im Versuchsstadium stecken geblieben, Erfolg, qualifizierender Erfolg eingetreten. Beim Raubversuch kommt das Opfer zu Tode, kann der Täter trotzdem noch vom Raub mit Todesfolge zurücktreten. Eine Auffassung, die sagte, kein Rücktritt möglich, da die Gefahr sich bereits verwirklicht hatte. Die herrschende Meinung, insbesondere der BGH, meines Erachtens ganz zu Recht, sagt nach dem Wortlaut des Paragraphen 24, ich muss diese Tat aufgeben, Tat ist der Raub, die gebe ich auf, wenn ich das Grunddelikt nicht verwirkliche, muss ein Rücktritt eigentlich gewährt werden. Artikel 103 Absatz 2 Grundgesetz, der 24 sagt uns das deutlich, wir können den nicht mit dieser Erwägung, naja, aber eigentlich hat sich das doch schon irgendwie verwirklicht, eigentlich sind doch schon so schlimme Dinge passiert. Natürlich sind schon schlimme Dinge passiert, wegen dieser schlimmen Dinge würde unser Täter ja auch bestraft, wegen fahrlässiger Tötung oder gar wegen Mordes, aber diese spezifische Verknüpfung des erfolgsqualifizierten Deliktes, an der würde es ja eben dann auch fehlen. Letztlich von den Argumenten her, ganz, ganz ähnlich wie bei dieser außertatbestandlichen Zielerreichung. Einmal ist es so, dass wir sagen, subjektiv hat der Täter sein Ziel schon erreicht. In einem anderen Fall heißt es, objektiv ist ja eigentlich schon was ganz Schlimmes passiert und deswegen wollen wir den Rücktritt nicht mehr zulassen. Aber in beiden Fällen ist es eben auch so, dass letztlich ja, der gesetzliche Tatbestand noch aufgegeben werden kann, noch nicht eingetreten ist, sich noch nicht vollständig verwirklicht hat und deswegen mit Blick auf den Wortlaut des Paragraphen 24 ein Rücktritt anerkannt werden sollte. Das haben wir aber, wie gesagt, in diesem Semester schon gemacht. Von dieser Situation, Rücktritt vom erfolgsqualifizierten Versuch, also sprich Rücktritt von dem Grunddelikt, obwohl die Erfolgsqualifikation eingetreten ist, zu unterscheiden ist die sozusagen umgekehrte Situation bei normalen Qualifikationen, nämlich die Frage, kann ich von einer Qualifikation sozusagen Teil zurücktreten, wenn ich nämlich beginne mit der Begehung eines qualifizierten Deliktes und während der Deliktsbegehung, noch bevor es dazu gekommen ist, dass ich das irgendwie verwirklicht habe, das qualifizierende Element sozusagen aufgebe und nur das Grunddelikt verwirkliche. Ist so etwas möglich? Wenn Sie sich also vorstellen, der Täter beginnt unmittelbares Ansetzen, einen Diebstahl mit Waffen und im Stadium zwischen Versuch und Vollendung denkt er, ach nein, das mit den Waffen, das ist mir doch zu heiß, ich werfe meine Pistole weg. Also er geht in ein fremdes Haus hinein, da können wir sagen, unmittelbares Ansetzen vielleicht zu diesem Einbruchsdiebstahl, hat seine Waffe bei sich und sagt, nein, das ist mir doch zu heiß, wirft die Waffe aus dem Fenster, erst dann holt er die Beute und geht aus dem Haus heraus. Kann er also hier sozusagen von diesem im Versuchsstadium, bei Versuchsbeginn noch vorliegenden qualifizierenden Moment zurücktreten? Das ist umstritten, die Rechtsprechung steht ihm skeptisch gegenüber und man muss ihr Recht geben, dass das dogmatisch letzten Endes schwer zu begründen ist. Wenn wir nämlich sagen, Qualifikationsmöglichkeiten sind immer möglich, irgendwann im Stadium zwischen jedenfalls Versuchsbeginn und Vollendung. Und wir umgekehrt auch sagen, bei dem Täter, der beim Versuchsbeginn das qualifizierende Merkmal noch nicht hatte und der später die Waffe an sich genommen hat, ist das auch ein vollendeter Diebstahl mit Waffen, dann tut man sich ein bisschen schwer zu begründen, warum das jetzt in der umgekehrten Situation nicht der Fall sein soll. Wenn man das begründen möchte, weil man sagt, kriminalpolitisch ist es doch durchaus positiv, wenn der Täter von sich aus ohne irgendeinen äußeren Anreiz zur Idee kommt, ach, ich werfe die Waffe doch lieber weg, hier wollen wir ihm doch auch diese goldene Brücke bauen, dann müsste man das im Prinzip so konstruieren, dass man sagt, er ist von dem Diebstahl mit Waffen insgesamt zurückgetreten und hat im gleichen Moment mit einem neuen Diebstahl ohne Waffen begonnen. Das ist aber etwas, was schon, denke ich, auch relativ gezwungen wirkt, wenn er von einem einheitlichen Wegnahmevorsatz getragen in das Gebäude geht und anschließend auch die Sachen wegnimmt, so sagen, er ist von dem einen Delikt zurückgetreten, von dem anderen nicht. Also Teilrücktritt von der Qualifikation, seltene Konstellation, schon denke ich in der Praxis seltene Konstellation, in Klausuren nach meiner Einschätzung auch seltene Konstellation. Sie müssten eben wissen, dass es dazu eine Diskussion gibt, wenn ein Sachverhalt, das ist ja etwas, was dann auch sehr auffällig ist, wenn ein Sachverhalt hier die Mitteilung enthält, dass der Täter irgendetwas, was ein qualifizierendes Element sein könnte, also Mitführen einer Waffe, was auch immer, während der Tatausführung nach dem unmittelbaren Ansetzen wieder weggibt, dass sie dann da sensibilisiert sind, hoppla, da gibt es ja sowas wie das Problem Teilrücktritt von der Qualifikation. Und ich würde mal sagen, wenn Sie das als solches erkennen und hinschreiben, hier könnte sich das Problem des Teilrücktritts stellen, und dann sagen, ja, Schwierigkeit beim Teilrücktritt ist eigentlich, normalerweise reicht das im Stadium zwischen Vollendung und Beendigung, oder irgendein anderes aus Ihrer Sicht vernünftig klingendes Argument dafür finden, warum Sie den Teilrücktritt zulassen wollen, das kurz diskutieren, dann sind Sie im Zweifelsfall schon bei den 50%, die hier an der Stelle verhältnismäßig viel haben, weil schon überhaupt das als denkbares Problem zu erkennen, wahrscheinlich vielen dann in der Klausursituation vielleicht nicht gelingen wird, außer natürlich Ihnen jetzt allen, die Sie hier sitzen, aber schreiben in der Abschlussklausur dann auch, also da kommt es eh nicht dran, aber es würden ja sonst in der Abschlussklausur auch Leute mitschreiben, die nicht hier sitzen und es deswegen dann auch nicht erkennen würden. Gut, Teilrücktritt von der Qualifikation. Mehr möchte ich dazu eigentlich gar nicht sagen, scheint mir jetzt auch kein ganz zentrales Problem zu sein, aber Sie sollen zumindest mal davon gehört haben. Fragen bis hierher? Dann kommen wir wieder zu einem Punkt, den ich als wichtiger bezeichnen würde, nicht vielleicht in jedem Detail, aber zumindest im Grundsatz. Nämlich, es geht um die Frage, über die wir eigentlich noch nicht so gesprochen hatten, Rücktritt vom Versuch eines Unterlassungsdeliktes. Dass es auch einen Versuch des Unterlassungsdeliktes gibt, das wissen Sie, der ist auch durchaus in Klausuren drangekommen. Und Unterlassung und Versuchsdogmatik, das lässt sich ja miteinander kombinieren, genau wie sich auch Unterlassung mit Fahrlässigkeit kombinieren lässt, nur Versuch und Fahrlässigkeit lässt sich nicht kombinieren, weil wir im Versuch zwingend den Vorsatz brauchen. Also, Rücktritt vom Versuch des Unterlassungsdeliktes. Vielleicht ganz kurz an der Stelle nochmal, bis wir zum Rücktritt kommen, müssen wir den Tatbestand des Unterlassungsversuchs prüfen. Da wäre zu berücksichtigen, beim Tatbestand des Unterlassungsdeliktes im Rahmen des Tatentschlusses, dass wir einen Vorsatz brauchen hinsichtlich aller objektiven Merkmale des Unterlassungsdeliktes. Also bei der Kombination von Versuch und Unterlassung regiert, so könnten wir sagen, im äußeren Rahmen das Versuchsschema. Und die Unterlassungspunkte werden eben in das Versuchsschema hinein integriert, in dem alle objektiven Versuchsmerkmale dann im Tatentschluss geprüft werden müssen. Insbesondere auch der Tatentschluss hinsichtlich der Garantenposition. Kurze Wiederholung vielleicht nochmal. Was ist da zu unterscheiden? Welche Arten von denkbaren Irrtümern sind zu unterscheiden, wenn es um Fehlvorstellungen in Bezug auf die Garantenposition geht? Wie kann ich mich da irren? Wie kann ich mich da täuschen?
Einmal hinsichtlich der Garantenstellung und einmal hinsichtlich der Garantenpflicht.
Einmal hinsichtlich der Garantenstellung, Garantenpflicht. Das ist ganz wichtig, wenn Sie noch kurz erläutern, was ist der Unterschied, also sowohl von den Voraussetzungen als auch dann von der Rechtsfolge her?
Also von der Rechtsfolge her ist es einmal, dass es vorsatzausschließend ist hinsichtlich der Garantenstellung und das andere schuldausschließend.
Und potenziell schuldausschließend, also Verbotsirrtum, jedenfalls nicht vorsatzrelevant. Also der Irrtum über die Garantenstellung, sagen Sie ganz richtig, der ist vorsatzrelevant. Und was bedeutet nun Irrtum über die Garantenstellung? Sie können es auch anhand eines kleinen Beispielsfalles, wenn Sie wollen, erläutern.
Ich irre, dass der im Wasser schwimmt, nicht mein Sohn ist, also über tatsächlichen Bereich, genau.
Genau, also über die tatsächlichen Umstände, die diese Garantenposition begründen. Ich erkenne nicht, dass der im Wasser schwimmende hier mein Kind, mein Sohn, meine Frau ist, also jemand, gegenüber dem ich garantenpflichtig bin. Der Irrtum über die Garantenpflicht dagegen würde bedeuten, ich erkenne das zwar ganz genau, denke aber, in dem Moment, wo ich für ihn den Schwimmkurs mit Freischwimmer finanziert habe, endet meine Garantenpflicht, wenn er untergeht. Das wäre also dann ein bloßer, ja, letzten Endes Gebotsirrtum. Ich erkenne nicht das von der Rechtsordnung an mich gerichtete Gebot. Gut, das wäre also im Tatentschluss. Beim unmittelbaren Ansetzen haben wir bei den Unterlassungsdelikten was als Sonderfrage, als Sonderproblem? Unmittelbares Ansetzen und Unterlassungsdogmatik?
Ja, also man schaut, ob man, also eine Ansicht sagt, dass man das unmittelbares Ansetzen schon vorliegt, wenn die erste Unterlassungshandlung verstrichen ist, und die andere Ansicht sagt, dass die letzte Unterlassungshandlung ausschlaggebend ist. Und dann gibt es die herrschende Meinung, die sagt, man muss darauf schauen, wann das Rechtsgut in einer konkreten Gefahr ist und keine wesentlichen Zwischenschritte mehr erforderlich sind.
Genau, sehr schön. Also wir haben hier diesen Sonderstreit sozusagen beim unmittelbaren Ansetzen, weil eben beim Unterlassungsdelikt unsere üblichen Formeln, unsere üblichen Bilder, unsere üblichen Metaphern nicht so ganz passen. Wir haben ja beim Begehungsdelikt, das unmittelbare Ansetzen wird immer damit verbunden sein, dass der Täter irgendwas macht, was er vorher noch nicht gemacht hat. Aber beim Unterlassen, das ist so ein Kontinuum, der steht hier und der steht hier. Und er steht hier und er steht hier und irgendwann ist das Kind tot. Und da ist es dann schwierig zu sagen, ja, woran machen wir das fest? Wenn er die ganze Zeit hier nur gestanden hat, dann müssen wir das eben sozusagen an der Situation festmachen. Wie die Kollegin richtig gesagt hat, eine Auffassung erste Rettungsmöglichkeit, andere Auffassung letzte Rettungsmöglichkeit, vermittelnde herrschende Meinung. Es muss sich jetzt irgendwie hier eine unmittelbare Gefahr oder eine konkrete Gefahrsteigerung ergeben haben. Und im Grunde genommen, aus ähnlichen Gründen, haben wir auch beim Rücktritt gewisse Besonderheiten beim Unterlassungsdelikt. Beim Rücktritt vom versuchten Begehungsdelikt unterscheiden wir ja insbesondere zwischen beendetem und unbeendetem Versuch, mit der Konsequenz, wenn der Versuch noch unbeendet ist, genügt das bloße Aufgeben. Wenn der Versuch schon beendet ist, muss ich aktiv etwas zur Rettung unternehmen. Wie ist das nun? Vielleicht auch ohne, dass Sie es schon wissen, sondern einfach nur, wenn man sich das so vorstellt, beim Unterlassungsdelikt. Was muss ich beim Unterlassungsdelikt tun, um zurückzutreten?
Man muss irgendwelche Gegenmaßnahmen untergreifen, dass der Erfolg eben nicht eintritt, weil wenn man nichts tut, dann tritt er ja gerade ein.
Ganz genau, also diese Alternative zu sagen, ich mache einfach nichts weiter, ja, das mache ich ja beim Unterlassungsdelikt ohnehin schon die ganze Zeit. Das ist ja gerade das, was mir vorgeworfen wird. Also vom Unterlassungsdelikt durch Untätigkeit zurückzutreten, das wäre irgendwie komisch, das wäre letzten Endes nicht zielführend. Deswegen setzt der Versuch vom Unterlassungsdelikt grundsätzlich ein aktives Verhalten voraus, denn das, was mir vorgeworfen wird, ist ja gerade meine Untätigkeit. Also das, was wir beim unbeendeten Versuch des Begehungsdeliktes haben, ich höre halt einfach auf. Na gut, man kann sagen, ich höre mit der Untätigkeit auf, das ist dann ein positives Tun. Aber dieses Bild beim Begehungsdelikt, dass man sagt, jetzt bin ich einfach passiv untätig, mach nicht weiter, das macht beim Unterlassungsdelikt letzten Endes keinen Sinn. Das ist im Grunde genommen ähnlich wie beim unmittelbaren Ansetzen. Dieser Gedanke, wenn der Vorwurf in der Untätigkeit liegt, dann passen eben so unsere üblichen Metaphern nicht so ganz. Vor diesem Hintergrund, dass auf jeden Fall ein aktives Handeln erforderlich ist, ist umstritten, ob es beim Unterlassungsdelikt überhaupt die Unterscheidung geben kann zwischen beendetem und unbeendetem Unterlassungsversuch. Da Strafrechtsprofessoren manchmal zwanghafte Systemdenker sind, hat es auch hier in der Literatur den Versuch gegeben, zwischen einem beendeten und einem unbeendeten Unterlassungsdelikt zu unterscheiden. Und das Unterscheidungskriterium ist vorgeschlagen worden, solange der Täter den Erfolg noch dadurch abwenden kann, dass er das macht, was ursprünglich originär von ihm als Garant verlangt worden ist, haben wir einen unbeendeten Versuch. Er kann hier also durch sein ganz normales, eigentlich als Garant gebotenes Tätigwerden den Erfolg abwenden. In dem Moment, wo der Täter etwas anderes machen muss, etwas Besonderes machen muss, etwas, was ursprünglich nicht vorgesehen war, um den Erfolg gerade noch abzuwenden, so eine Notrettungsmaßnahme gewissermaßen, haben wir einen beendeten Unterlassungsversuch. Das wird exemplifiziert am Beispiel eines gibt es ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr in der Form, aber so dieses Schrankenstellers, der dafür zuständig ist, Weichenstellers, der die Weichen so stellen muss, dass die Züge nicht kollidieren. Und wenn er weiß, wenn ich jetzt untätig bleibe, dann fährt der Zug, den ich normalerweise auf dieses Gleis lenken muss, auf dem anderen Gleis und wird mit dem anderen Zug zusammenstoßen, die werden alle sterben. Solange der Täter noch die Möglichkeit hat, die ursprüngliche Handlung durchzuführen, haben wir, Klammer auf, wenn überhaupt, Klammer zu, allenfalls einen, so diese Auffassung, unbeendeten Unterlassungsversuch. Also um das noch zu konkretisieren, stellen wir uns vor, an sich ist die Dienstanweisung so, dass der Weichensteller nicht sagt, ich warte, bis der Zug ganz kurz da ist und versuche jedes Mal, es knapper zu stellen, wie knapp schaffe ich es, sondern 5 Minuten, bevor der Zug durchkommt, stelle ich diese Weiche. So ist es in der Dienstvorschrift. Wenn er das jetzt nicht macht, dann könnte man sagen, ein Versuch des Unterlassungsdeliktes liegt, vorausgesetzt, er hat in dem Moment eigentlich auch vor, das nie zu stellen und die Züge kollidieren zu lassen, schon in dem Moment vor, wo dienstunvorschriftsgemäß diese 5 Minuten vorbei sind. Aber gut 5 Minuten Puffer braucht man ja eigentlich nicht. Wenn er die Möglichkeit hat, nach 2 oder 3 Minuten immer noch die Weiche umzustellen, dann ist das in Ordnung, dann ist das ein unbeendeter Unterlassungsversuch, denn er kann ja den Erfolg noch dadurch verhindern, dass er das macht, was man von ihm erwartet, nämlich die Weichen umzustellen. Wenn dagegen das nicht mehr reicht, weil der Zug diese Weiche schon passiert hat und er jetzt aber noch die Möglichkeit hätte, vielleicht über Funk die beiden Lokführer anzufunken und sagen, oh Gott, ich habe vergessen, die Weichen umzustellen, tretet beide in die Bremsen oder ich weiß gar nicht, ob die treten müssen oder zieht oder was auch immer, also jedenfalls bringt eure Züge zum Stehen. Das heißt, das ist etwas Ungewöhnliches, das ist was er normalerweise nicht macht, also halte ich die Züge an, sondern er soll diese Weichen stellen. Aber wenn er eben nur noch diese Möglichkeit hat, aber die immerhin noch hat, dann wäre es ein beendeter Versuch. Natürlich kann man das so sehen. Die interessante Frage ist, was bringt es? Ich sehe nicht, was es bringt. Warum nicht? Diese Unterscheidung beendeter, unbeendeter Versuch, die ja im Gesetz auch gar nicht drinsteht, die hat ja keinen Selbstzweck. Es ist ja nicht so, dass drinsteht, der beendete Versuch wird 3 Monate schärfer bestraft als der unbeendete oder so, sondern es geht ja umgekehrt bei dieser Metapher beendeter, unbeendeter Versuch gerade darum, dass wir die erforderliche Alternative des Paragraphen 24 herausfinden, dass wir wissen, kann er zurücktreten, Rücktrittshandlung durch bloße Untätigkeit, oder kann er nur zurücktreten durch Verhinderung des Erfolges? Also mit anderen Worten, ich grenze ab zwischen unbeendetem und beendetem Erfolg, um zu wissen, welche Rücktrittshandlung des Paragraphen 24 ist die passende. Wenn ich jetzt aber umgekehrt mir erst überlege, welche Rücktrittshandlung brauche ich, dann ist der Erfolg beendet oder unbeendet, dann bringt das ja im Grunde genommen nichts. Dann habe ich keinen Erkenntnisgewinn, weil ich ja das, was ich eigentlich wissen möchte bei der Abgrenzung beendeter, unbeendeter Versuch, schon als Voraussetzung der Unterscheidung letzten Endes damit hineinnehme. Deswegen denke ich, wie gesagt, ja, bringt es im Grunde genommen nichts. Der Streit ist insoweit auch müßig. Sie können das natürlich in einer Klausur vielleicht kurz ansprechen und könnten sagen, ja, hier fraglich ist, ob das zu unterscheiden ist. Letztlich spielt es aber keine Rolle, denn Einigkeit besteht bei beiden Auffassungen darüber, dass auf jeden Fall eine aktive Handlung, und zwar eine, die tauglich ist, den Erfolg abzuwenden, vorgenommen werden muss. Und wollen wir ehrlich sein, diese Unterscheidung, wie ich sie eben mit diesem Schrankenwärter gebracht habe, die passt ja auch nur in den seltenen Fällen, wo wir wirklich für den Garanten für bestimmte Handlungssituationen ganz genaue, exakte Vorschriften haben. Wenn wir irgendein anderes Geschehen haben, da ertrinkt jemand im Wasser, da gibt es ja die verschiedensten Möglichkeiten. Ich kann da rausschwimmen, ich kann einen Rettungsring werfen, wenn ich ihn habe, ich kann eine Stange reinhalten. Da ist es ja ohnehin nicht so genau vorher schon festgelegt und aus diesem Grund spricht meines Erachtens viel dafür, auf diese Unterscheidung zu verzichten. Unabhängig davon ist aber wichtig, egal ob Sie jetzt das unterscheiden wollen oder nicht unterscheiden wollen, vom Versuch des Unterlassungsdeliktes kann ich nur zurücktreten dadurch, dass ich aktiv eine entsprechende Handlung vornehme. Das ist soweit klar. Dann bringen wir noch einen Punkt, ach nein, wir haben ja bis um 15:45, ja, bringen wir noch viele Punkte unter, aber diesen Punkt auf jeden Fall. Ein Sonderproblem kann sich hier stellen. Das ist wieder eher ein exotisches Problem. Also das Grundproblem, Rücktritt vom Versuch des Unterlassungsdelikts, die Grundfrage, wie kann ich da zurücktreten, da würde ich sagen, das ist Kernbestand. Das Sonderproblem ist eher etwas Exotisches, ist aber so schön skurril, dass es deswegen trotzdem gerne auch in Prüfungsaufgaben aufgenommen wird. Nämlich die Frage, wenn der Täter doch für den Rücktritt aktiv etwas unternehmen muss, um den Erfolg herbeizuführen, wie gehe ich dann mit dem Täter um, der in dem Moment, wo ein Rücktritt im Raume steht, aus seiner Sicht, den Erfolg überhaupt nicht mehr herbeiführen kann. Beispiel dazu, ein Fall, der auch der hier zitierten Entscheidung des BGH zugrunde gelegen hat. Der Fall war folgendermaßen geartet. Der A und seine Freundin B wohnen in einer Wohnung zusammen, B kommt nach Hause, sie geraten in Streit, A ist hochgradig alkoholisiert, Paragraph 20 StGB, verprügelt sie erst und sie ist dann irgendwie so ängstlich, dass sie in eine Nische unter einen Heizkörper oder hinter einen Heizkörper flüchtet und er verfolgt sie und drängt sie immer noch weiter zurück und stopft sie da so rein, wie sie halt gerade irgendwie da so reinpasst in diese Nische, sodass sie anschließend nicht mehr rauskommt. Befriedigt von seiner Heldentat, legt sich A hin und schläft erstmal seinen Rausch aus. Am nächsten Morgen wacht er auf, kein Zustand des Paragraphen 20 mehr, hat ein bisschen Alkohol abgebaut, geht ins Bad, denkt, riecht so angebrannt, findet also seine Freundin, da fällt es ihm wieder ein, ach, oh Jemine, ich habe die ja hinter dem Heizkörper gelassen, ja gut, aber die wird es schon gebraucht haben und ist erstmal untätig. Außerdem sagt er auch, ja, wenn ich jetzt hier einen Arzt hole oder dergleichen. Nein, also das war so, sie ist ja hinter diesem Heizkörper und sie ist tatsächlich nicht wieder vorgekommen und hat also schwere Verbrennungen erlitten und so weiter. Und irgendwie hilft er, glaube ich, sogar noch weiter vor. Aber einen Arzt möchte er nicht holen, weil er sagt, boah, das führt zu unangenehmen Fragen. Das ist auch irgendwie blöd. Ich lasse das mal sein. Ich gehe jetzt erstmal in die frische Luft. Ich muss mir erstmal eine Aspirin holen. Gestern Abend so viel Alkohol und... Nach einiger Zeit überlegt er sich dann, vielleicht wäre es aber doch nicht schlecht, ihr zu helfen und ruft einen Notarzt an. Wir haben natürlich erstmal aktive Begehungshandlungen in dem Moment am Abend, wo er sie unter die Heizung schiebt. Aber da haben wir Paragraph 20, da ist er strafrechtlich nicht dafür verantwortlich, außer vielleicht nach 323a, aber nicht jedenfalls wegen des später. Achso, muss noch dazu sagen, Wie ist es weitergegangen? Es wird ein Notarzt angerufen, der kann aber die B nicht mehr retten. Die B erliegt also ihren Verbrennungen und man stellt fest, und das ist wichtig, man stellt fest, dass die B schon in dem Moment, wo der A am nächsten Morgen aufgewacht ist, so stark aufgrund ihrer Verletzungen, ihrer Verbrennungen und so weiter geschädigt war in ihrer Gesundheit, dass sie nicht mehr hätte gerettet werden können. Das heißt, selbst wenn der A sofort nach dem Aufstehen gesagt hätte, oh Gott, was habe ich getan, ich rufe den Notarzt an, ich hole sie sofort raus, ein Sachverständiger gesagt, hätte man die B nicht mehr retten können. Sie war sozusagen, hat zwar noch gelebt, war aber bereits unwiederbringlich verloren. So, Problematik. Zurechenbarkeit irgendwie jetzt hier dieses Todes. Das aktive Drunterschieben, da hätten wir sicherlich eine Zurechenbarkeit eines Todeserfolges, da ist aber Paragraph 20, da können wir das nicht verantwortlich machen, da kommt nur 323a in Betracht. Was ist am nächsten Morgen? Am nächsten Morgen hat er ihr erstmal nicht geholfen. Da könnte man sagen, Unterlassungsdelikt. Ist dieses erstmalige Unterlassen, führt das dazu, dass er wegen vollendeten Totschlags durch Unterlassen strafbar ist? Nein, warum nicht? Woran scheitert hier eine, obwohl sie am Ende gestorben ist, eine Strafbarkeit wegen eines vollendeten Unterlassungsdeliktes? Sie konnte nicht mehr gerettet werden, also das Stichwort wäre dann hier fehlende. Na, schon vor dem Gefahrzusammenhang eigentlich, aber mein vielleicht das Richtige, fehlende. Das Unterlassen war für den späteren Tod nicht mehr quasi kausal, fehlende quasi Kausalität. Denn auch wenn er das Gebotene gemacht hätte, nämlich sofort den Notarztwagen zu holen, dann hätte sie trotzdem nicht mehr gerettet werden. Das wusste er aber nicht. Er ist ja davon ausgegangen, ich kann sie noch retten. Deswegen kommt in Betracht ein Unterlassungsversuch hier in der Konstellation des untauglichen Unterlassungsversuches. Er hätte hier den Erfolg nicht mehr abwenden können, aber das wusste er nicht. Tatsächliche Fehlvorstellung, untauglicher Unterlassungsversuch. Wusste er, dass er erst untätig geblieben ist? Ja, das wusste er. Wusste er, dass er Garant ist? Na, er kannte die Umstände, die zu welcher Garantenstellung jedenfalls geführt haben. Aus Ingerenz, also ob jetzt hier, wie gut die wirklich befreundet, aber selbst hier, wenn die zusammengelebt haben, das weiß ich gar nicht mehr genau, könnte man auch so aus der engen Verbundenheit eine Garantstellung ableiten, aber jedenfalls aus Ingerenz, denn das setzt ja nur ein pflichtwidriges, gefahrschaffendes Vorverhalten voraus, nicht notwendig ein schuldhaftes, also von daher Ingerenz plus, also er weiß auch, dass er Garantenstellung hat. Unmittelbares Ansetzen in dieser Situation, wenn er nun sieht, so die ist so schwer verletzt oder er geht davon aus, sie ist schwer verletzt, schwere Verbrennungen und so weiter. Da haben wir eben eine Situation, wo wir sagen müssen, im Grunde genommen schon von Anfang an mit dem ersten Unterlassen haben wir diese wesentliche Gefahrsteigerung. Wir hatten ja bei diesem Problem unmittelbares Ansetzen zum Unterlassungsdelikt auch gesagt, das kommt letztlich sehr stark auf die konkrete Situation an. In bestimmten Situationen, in denen sich die Gefahr sehr langsam entwickelt, kann es sein, dass das relativ lang dauert, also festbinden, anschließend nicht losbinden, wenn die Flut kommt. Das dauert irgendwie 5 Stunden, bis die Flut so hoch ist, dass das Wasser am Unterkante Kinn ist. Oder wenn wir etwas haben, wo es schnell gehen muss, dann ist eben das unmittelbare Ansetzen ja auch relativ zu einem frühen Zeitpunkt gegeben. Von daher würden wir hier sagen, unmittelbares Ansetzen plus. Und jetzt kommen wir zur Frage, Rücktritt. Der Täter muss beim Unterlassungsdelikt zurücktreten, dadurch, dass er aktiv etwas tut und den Erfolg abwehrt. Der BGH sagt jetzt hier in dieser Entscheidung, naja, der hat aktiv was getan, der hat den Krankenwagen herbeigerufen, aber er hat den Erfolg nicht abgewendet und der Erfolg ist auch nicht aus anderen Gründen ausgeblieben. Deswegen Rücktritt nicht mehr möglich, Strafbarkeit nach 212.13. Dieses Ergebnis, das in der Begründung auch, soweit ich das sehe, singulär in der Rechtsprechung geblieben ist, halte ich für evident falsch. Warum für evident falsch? Na, wir haben ja hier die Situation, also jedenfalls mit dieser Begründung, so muss man sagen, halte ich es für evident falsch. Wir haben ja hier die Situation, in welcher der Täter von Anfang an im Grunde genommen den Erfolg nicht mehr hätte abwenden können durch seine Tätigkeit. Das haben also einen, ja, wie ich vorhin auch gesagt habe, untauglichen Versuch. Und wie ist das denn mit dem Rücktritt vom untauglichen Versuch? Mal ganz allgemein gefragt, völlig losgelöst von der Unterlassungsproblematik. Kann ich von einem untauglichen Versuch zurücktreten? Und wenn ja, nach welcher Vorschrift und mit welcher Begründung? Kann man vom untauglichen Versuch zurücktreten? Das heißt, nicht fragen oder nicht oder nein? Okay, nicht fragen, ja. Was meint der rechte, von mir aus gesehen, von Ihnen aus gesehen, der linke Block? Kann man vom untauglichen Versuch zurücktreten? Könnten eine Abstimmung machen? Basisdemokratische Rechtsfindung? Kann man vom untauglichen Versuch zurücktreten? Ist eine Meinung hier in dem Block? Ja, wo liegt das Problem? Ich kann sicherlich beim untauglichen Versuch zurücktreten, wenn er aus meiner Sicht unbeendet ist. Da habe ich ja gar keine Schwierigkeiten. Dann mache ich halt einfach nicht weiter. Also ich, untauglicher Versuch, ich möchte einen Menschen töten. Dieser Mensch ist aber in Wahrheit eine Vogelscheuche. Ich schieße zweimal auf die Vogelscheuche, treffe sie nicht. Beim dritten Schuss denke ich immer noch, sie ist eine Vogelscheuche, denke aber nein, ich lasse den Menschen leben, ich schieße nicht mehr. Unbeendeter Versuch, Rücktritt, völlig unproblematisch. Wie ist es nun, wenn ich die Vogelscheuche getroffen habe und ich gehe davon aus, ich habe sie tödlich getroffen? Kann ich dann von diesem, nicht tödlich, also nicht schon, dass der Tod eingetreten ist, aber so, dass sie daran sterben wird, wenn es jetzt ein Mensch wäre. Kann ich von diesem beendeten Versuch noch zurücktreten? Wie trete ich normalerweise vom beendeten Versuch zurück? Im Ausgangspunkt trete ich vom beendeten Versuch dadurch zurück, dass ich...
Jetzt müsste ich den Erfolg abwenden. Aber das geht ja hier gerade nicht. Das ist ja unmöglich. Aber der Fall ist ja ganz eindeutig in Satz 2 geregelt. Der wurde einfach dann vom BGH nicht angewandt. Der ist ja eindeutig geregelt.
Gut, also bleiben wir noch mal kurz bei der Vogelscheuche, bevor wir wieder zum BGH kommen. Im Ergebnis ganz richtig, was Sie sagen. Also, erster Gedanke, ich muss beim beendeten Versuch normalerweise den Erfolg abwenden. Das kann ich aber dann nicht machen, wenn der Erfolg gar nicht eintreten kann. Dann kann ich ihn auch nicht abwenden. Ich kann nicht den Todeserfolg von der Vogelscheuche abwenden. Also das geht schlicht und ergreifend nicht. Aber was kann ich machen? Satz 2, 24.1 Satz 2, ich kann in diesen Fällen, wo der Erfolg unabhängig von mir nicht eintritt, mich zumindest ernsthaft darum bemühen. Klammer auf, und das sollte ich möglichst machen, bevor ich merke, dass es eine Vogelscheuche war, weil dann der Versuch fehlgeschlagen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn ich mich ernsthaft darum bemühe, 24.1.2, dann kann ich zurücktreten. Und im Grunde genommen ist eigentlich der Paragraph 24.1.2 gerade die Rücktrittsnorm für den untauglichen Versuch. Diese Situation, die in Paragraph 24.1.2 beschrieben ist, nämlich dass der Erfolg unabhängig vom Täter nicht eintritt, das ist gerade die klassische Konstellation des untauglichen Versuches. Und hier kann der Täter zurücktreten, indem er sich ernsthaft bemüht. So, und jetzt ist eben die Frage, der Kollege hat es eben ganz zutreffend angedeutet, hilft uns der 24.1.2 nicht auch bei unserem Versuch des Unterlassungsdelikts weiter? Warum könnte er uns weiterhelfen? Wir haben hier zwar keinen Fall, in dem der Erfolg überhaupt nicht eingetreten ist, aber wir haben einen Erfolgseintritt, der mit Blick auf das Unterlassen, haben wir eben gesagt, keine Quasi-Kausalität, nicht zurechenbar ist. Mit anderen Worten, diesen 24.1.2, wo drin steht, tritt der Erfolg aus anderen Gründen nicht ein, den müssen wir so lesen wie, tritt der Erfolg zumindest nicht in zurechenbarer Weise ein. Das heißt, wenn der Erfolg ja völlig unabhängig davon, was heißt völlig unabhängig davon, stimmt natürlich nicht, aber doch beim Unterlassen stimmt es, völlig unabhängig vom Unterlassen eingetreten ist. Wenn wir keinen zurechenbaren, keinem Unterlassen zurechenbaren Erfolg haben, dann haben wir insoweit die Situation des 24.1.2. Das lässt sich schon meines Erachtens im Wortlaut durchaus, oder das kann man durchaus mit dem Wortlaut schon gut begründen. Wenn wir jetzt irgendwie Bedenken hätten, das zu begründen mit dem Wortlaut, könnten wir sagen, zugunsten des Täters wäre ja sogar auch eine Analogie im Strafrecht denkbar. Und auch wertungsmäßig wäre es doch irgendwie komisch zu sagen, der Täter, der, und zwar jetzt immer nur bezogen auf die Unterlassungsdogmatik, der Fall könnte ja auch anders gelagert sein, dass nicht der Ingerenzgarant sie am nächsten Morgen findet, sondern der, der nichts mit dem Drunterschieben zu tun hatte. Die Mutter findet sie, die also Garantin aus enger Verbundenheit ist. Dass also der Täter, der in Anführungszeichen ungefährlicher ist, weil er eigentlich überhaupt nicht mehr durch sein Unterlassen kausal für einen Erfolg werden kann, der also von daher viel weniger Macht hat, das Rechtsgut zu beeinträchtigen, dass dieser Täter nicht zurücktreten kann, a priori nicht zurücktreten kann, während der Täter, der viel gefährlicher ist, weil er durch sein Unterlassen quasi kausal ist, der kann zurücktreten, das wäre eigentlich ein absurdes Ergebnis. Also kurz zusammengefasst, wertungsmäßig überzeugt das nicht, man könnte es notfalls mit einer Analogie zu 24.1.2 regeln, ich glaube, man braucht gar keine Analogie, sondern man kann in 24.1.2 dieses, wenn der Erfolg nicht eintritt, durchaus lesen, als wenn der Erfolg nicht zurechenbar eintritt. Das machen wir sonst beim Begehungsdelikt im Übrigen auch. Wenn wir uns die Situation vorstellen, A schießt auf den B und wir haben dann den Tod des B nicht durch den Schuss, sondern durch irgendwas ganz Komisches, der Krankenwagen explodiert oder was auch immer, da sagen wir auch, der kann zurücktreten, obwohl der Taterfolg eingetreten ist. Also letzten Endes schließen immer nur zurechenbare Erfolge den Rücktritt aus, nicht aber unzurechenbare Erfolge. Wie gesagt, das ist sicherlich jetzt eine Sonderkonstellation, aber das ist eine Sonderkonstellation, die man beim Unterlassungsdelikt relativ gut konstruieren kann. Und gerade weil der Fall auch schon in seinem Original hier mit dem unter den Heizkörper schieben und am nächsten Morgen sehen dann so ein bisschen aus wie diese Schrumpfköpfe, die Sie aus dem Fernsehen kennen, dann irgendwie so ausgemergelt hier durch den auf heiß gedrehten Heizkörper, die ganze Flüssigkeit entzogen. Das ist so schön skurril, dass jeder gerne einen Sachverhalt daraus macht. Gut, dazu noch Fragen. Das ist nicht der Fall. Dann möchte ich kurz zumindest mit einem kurzen, wie soll ich sagen, Ausblick beginnen, worüber wir in der nächsten Woche dann sprechen werden. Wir werden sprechen über Versuch und Rücktritt bei der Beteiligung mehrerer. Das, was da in dem Inhaltsverzeichnis im Internet steht, dann noch als eigener Punkt auch Vorstufen der Beteiligung, das gehört letzten Endes dazu, das ist im Grunde genommen ein großer Block. Wir haben zwar über die Beteiligung mehrerer, Täterschaft, Teilnahme schon ausführlich gesprochen, auch über den Versuch jetzt, aber die Kombination aus beiden haben wir noch nicht so vertieft. Es wird dann jeweils darum gehen, bei den verschiedenen Beteiligungsformen zum einen, welchen Tatentschluss muss der Täter haben? Das ist nicht so kompliziert. Sein Tatentschluss muss halt immer das umfassen, was sonst im objektiven Tatbestand bei den verschiedenen Beteiligungsformen vorliegen muss. Interessanter ist die Frage bei gerade den täterschaftlichen Beteiligungsformen, also Mittäterschaft, mittelbare Täterschaft, was muss der Täter zum unmittelbaren Ansetzen tun, weil wir hier eben so ein Zusammenwirken verschiedener Personen haben und es sich dann immer die Frage stellen kann, ja, wie wirkt sich das Handeln des einen für den anderen aus, also inwiefern kann das, was der eine macht, für den anderen ein unmittelbares Ansetzen bedeuten. Mit der mittelbaren Täterschaft können wir noch anfangen, da zumindest die uns etwas näher anzuschauen. Der Tatentschluss beim Versuch der mittelbaren Täterschaft muss gerichtet sein natürlich auf das, was auch sonst objektiv vorliegen müsste, nämlich auf die Herbeiführung des Erfolges in Anführungszeichen durch einen anderen. Mit anderen Worten, der Tatentschluss beim Versuch der mittelbaren Täterschaft müsste im Vorsatz umfassen, dass ein anderer ein taugliches Werkzeug ist und ich eine entsprechende Tatherrschaft habe, wenn nicht so ein Sonderfall vorliegt, Organisationsherrschaft oder dergleichen. Also Beispiel, ich schicke einen geisteskranken Paragraph 20 los, einen anderen zu töten, aus irgendwelchen Gründen kommt es nicht zu dieser Tötung. Frage, ist das schon ein Versuch des Totschlags in mittelbarer Täterschaft? Dann muss der Vorsatz sich beziehen darauf, dass ich jemanden habe, der ein Werkzeug ist. Jawohl, Paragraph 20, der ist schuldunfähig. Ich muss Tatherrschaft haben, jawohl, auf mich hört er. Ich habe ihn losgeschickt, Tatentschluss also gegeben. Frage ist, das unmittelbare Ansetzen. Und um sich das zu vergegenwärtigen, welche Zeitpunkte für das unmittelbare Ansetzen beim Versuch der Tatbegehung in mittelbarer Täterschaft in Betracht kommen, ist es interessant, sich vielleicht mal kurz diesen Zeitstrahl zu vergegenwärtigen, wie ein unmittelbares Ansetzen abläuft. Wir haben ja zunächst ein Einwirken auf den Tatmittler. Dieses Einwirken auf den Tatmittler kann irgendwann anfangen, mein Gespräch mit dem Geisteskranken, und kann irgendwann zu Ende sein. Jetzt habe ich es ihm so erklärt, dass er trotz Paragraph 20 verstanden hat, was er machen soll. Dann kommt eine Phase, bis es zur Tatausführung durch meinen Tatmittler kommt. Das muss ja nicht gleich in der gleichen juristischen Sekunde sein. Das kann Minuten, Stunden, vielleicht sogar Tage später erfolgen. Möglicherweise habe ich während dieser Zeit teilweise noch Einfluss auf ihn, teilweise aber auch, weil ich ihn sehe, keinen Einfluss mehr. Dann irgendwann wird unser Tatmittler mit dem Versuch beginnen, also der Geisteskranke, Paragraph 20, läuft los und legt mit seinem Gewehr an und das Opfer kommt des Weges oder fängt an, ihn zu erwürgen oder was auch immer. Und irgendwann ist die Tat vollendet, nämlich der Tatmittler hat den Tatbestand zu Ende gebracht. Das sind also ja, im Prinzip die verschiedenen, der Ablauf hier auf einem Zeitstrahl mit den verschiedenen Punkten, idealtypisch gedacht bei einer mittelbaren Täterschaft zwischen dem Beginn meines Kontaktes mit dem Tatmittler und der Vollendung der Tat durch den Tatmittler. Und wenn wir uns diese Situation jetzt anschauen, kommen hier verschiedene Zeitpunkte in Betracht. Man könnte sagen, ganz am Anfang der mittelbaren Täterschaft liegt sozusagen mein Beginn der Einwirkung. Man könnte also sagen, unmittelbares Ansetzen, vielleicht schon in dem Moment, wo ich beginne, mit dem Tatmittler zu sprechen, weil da am Ende ja dann irgendwann der Taterfolg dann daraus hervorkommen soll. Man könnte aber auch sagen, erst in dem Moment, wo der Tatmittler selbst auch mit dem Versuch beginnt, beginnt für mich der Versuch, denn vorher haben wir aus Sicht des Rechtsguts eigentlich noch keine so ganz konkrete Gefahr. Oder man könnte versuchen, irgendwie einen vermittelnden Standpunkt einzunehmen. Und dieser vermittelnde Standpunkt, das ist derjenige, der der herrschenden Meinung entspricht. Die sagt nämlich nicht, es beginnt schon der Einfluss, der Versuch beginnt schon mit Beginn der Einwirkung auf den Tatmittler, aber auch nicht erst dann, wenn der Tatmittler unmittelbar ansetzt, sondern das unmittelbare Ansetzen zum Versuch in mittelbarer Täterschaft kann schon in dem Moment geben, wo ich das Geschehen sozusagen aus der Hand gebe, wo ich also im Grunde genommen den Tatmittler aus meiner Einflusssphäre entlasse, jedenfalls dann, wenn das nach meiner Vorstellung von der Tat ohne wesentliche Zäsur und ohne allzu langen Ablauf dann unmittelbar in die Tatbestandsverwirklichung einmünden soll. Unter Umständen ist es dazu noch gar nicht so richtig gekommen, weil der Tatmittler vielleicht ganz, ganz schnell losgegangen ist, dann würden wir sagen, spätestens mit diesem Zeitpunkt, also spätestens mit dem Versuchsbeginn durch den Tatmittler, aber eben auch schon ja im Grunde genommen mit diesem Zeitpunkt. Also in dem Moment, wo ich mit meinem Kontakt auf den Tatmittler aufgehört habe und ihn dann jetzt letztlich wegschicke und ihn damit aus der Hand, aus meiner Einflusssphäre entlassen habe, hier soll ein unmittelbares Ansetzen zur mittelbaren Täterschaft vorliegen, sodass eine Versuchsstrafbarkeit selbst dann eintreten könnte, und das war auch Anlass letzten Endes einer Entscheidung des BGH, wenn der Tatmittler überhaupt nicht selbst bis ins Versuchsstadium kommt, sondern nachdem ich auf ihn Einfluss genommen habe, sich beispielsweise der Polizei offenbart. Wenn Sie diese halbe Minute mir noch gönnen, so war es in dem Originalfall, da war es so, oder in der zugrunde liegenden BGH-Entscheidung, wo das so geprägt worden ist, jemand hat einen anderen weggeschickt, hat gesagt, hier hast du ein harmloses Betäubungsmittel, das gibst du dem Opfer und raubst das Opfer aus. In Wahrheit war das ein hochwirksames Gift, das der Hintermann ihm gegeben hatte, weil er eben hoffte, dass das Opfer bei diesem Raubversuch zu Tode kommt. Der Tatmittler, der eigentlich hinsichtlich der Tötung vorsatzlos handeln sollte, das wollte ihn zwar ausrauben, aber hinsichtlich der Tötung vorsatzlos, deswegen Tatmittler wäre, der hat irgendwie an diesem Gift gerochen, hat gemeint, das riecht aber ziemlich komisch, nicht so wie das Chloroform, das ich sonst verwende. Ich gehe damit zur Polizei, die hat festgestellt, dass es also eine hochgiftige Säure war. Dann haben wir durch den Tatmittler in diesem Moment noch nicht mal einen Versuchsbeginn, aber der Hintermann hat das Geschehen schon aus der Hand gegeben und der Bundesgerichtshof hier eine Verurteilung wegen Versuchs der Tötung in mittelbarer Täterschaft bejaht. Wir werden darauf noch eingehen, werden dann die anderen Beteiligungsformen und die Vorstufen der Beteiligung in § 30 in der nächsten Woche, großen Teil am Mittwoch, vielleicht dauert es ein klein bisschen noch bis in den Donnerstag hinein, wo wir dann schon beginnen wollen, auch mit unseren Fällen besprechen. Ich wünsche Ihnen schon jetzt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich am nächsten Mittwoch wieder. Dankeschön. Tschüss.